Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
Wir machen den Deckel drauf, die wirklich endgültig allerletzte Folge zur Saison 2022-23. Hi zusammen, hier ist die Flugshow und heute schließen wir ab und wir besprechen die Saison bei den Herren, die längste Saison in der Geschichte des Skispringens. Geht jetzt auch endlich bei uns, 11. April, dann zeichnen und nehmen wir auf. Da geht sie endlich zu Ende und wir wollen nochmal auf das zurückschauen, was die letzten langen Monate so passiert ist. Wie immer mit dabei und ich begrüße Louis Holuch, der unter anderem für Skispringen.com arbeitet. Hi Louis.
Hallo lieber Tobi.
So, und wir haben jemanden ausgegraben und gefunden, der war zeitlang nicht da. Und den begrüße ich jetzt, das ist nämlich der Gernot Clement und der Gernot. Hi Gernot, wird euch erklären, warum er denn so lange nicht mehr mit dabei war.
Ja, zuallererst hallo Tobias, hallo Luis, dass ihr mich nochmal aufgenommen habt in der Flugshow. Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr habt es ja sicherlich mitbekommen, dass in den letzten Wochen eigentlich immer natürlich der Luis und der Tobi und vermehrt auch die Ulrike Gressler mit dabei waren bei den Aufnahmen und ich nicht mit dabei, obwohl ich ja einer der drei Hosts bin. Wir sind ja der deutsch-österreichische Podcast. Das hat nicht damit zu tun, dass ich keinen Bock mehr auf Skispringen habe. Nein, das ganz und gar nicht. Das kann ich an der Stelle auf jeden Fall sagen. Es ist ganz einfach so, dass sich bei mir beruflich einiges getan hat. Gutes getan hat, muss ich auch dazu sagen, dass sich bei mir vieles entwickelt hat, dass ich bei meinem Arbeitgeber bei Servus TV seit Anfang Jänner in einer neuen Abteilung bin und dementsprechend viel am Wochenende im Einsatz bin und es zuletzt für mich nicht mehr möglich war, die Skisprungwettbewerbe so zu konsumieren, so anzusehen, dass ich dann eine Analyse darüber mache, weil ich eben mit anderen Projekten beschäftigt war. Ich war zwar auch mit Skispringen beschäftigt, einmal mit Eva Pinkelnick, aber das war nur ein kleiner Teil der meiner Aufgaben in den letzten Wochen und Monaten. Und deswegen war ich nicht mit dabei. Das tut mir auch leid, aber ja, so ist es halt manchmal im Leben. Ich musste den Tobi und den Luis und auch die Uli da ein bisschen leider im Stich lassen in den letzten Wochen, habe mir aber natürlich die Folgen immer angehört und muss an der Stelle auch gleich mal euch dreien ein Lob aussprechen, wie großartig ihr das gewuppt habt, wie man es so schön sagt, in Deutschland in den letzten Wochen und vielen, vielen Dank für euren Einsatz, dass ihr die Flugshow-Fahne hochgehalten habt. Für mich geht die Goldmedaille in diesem Winter auf jeden Fall an euch. Und genau, es ist halt manchmal im Leben so, dass man mit anderen Dingen beschäftigt ist, die dann dazwischen kommen. Und so war es jetzt eben bei mir. Und das ist eigentlich, also das ist der Hauptgrund, warum ich zuletzt einfach nicht mehr mit dabei war. Freue mich aber jetzt, dass ich mit euch zwei kompetenten Kollegen nochmal zurück auf die Saison blicken darf und einfach nochmal schön den Stefan Kraft abfeiern darf.
Genau, und das wollen wir jetzt hier und heute in der Folge tun. Wird sich auch bei der Flugshow ein bisschen was ändern zur neuen Saison. Dazu dann aber später mehr. Müsst ihr schon dranbleiben bis zum Ende. Ja, Saisonrückblick. Gut, Wochenendrückblicke sind ja immer mit meiner Frage eingeleitet, wie hat euch das Wochenende gefallen? Jetzt müssen wir natürlich den ganz großen Rahmen ziehen und wollen, haben wir bei den Damen schon gemacht, findet ihr auch noch in eurem Podcatcher den Rückblick. Und welche Note geben wir dieser Saison denn? Luis, du darfst anfangen und mal wieder Note verteilen. Jetzt tu nicht so überrascht. Wir kennen uns jetzt schon ein Zeiterl und machen auch ein Zeiterl-Podcast zusammen. Also wenn dich das noch überrascht, dann Weiß ich nicht, auf welchem Planeten du lebst.
Nee, das hat ja nichts mit überrascht sein zu tun, sondern einfach damit, dass ich nicht weiß, welche Note ich
Ja, es ist
dieser
doch
Saison
schwer.
geben soll.
Ja, voll.
Also mein erster Impuls wäre jetzt so eine 3- gewesen. Gab einzelne Wettbewerbe, die mir sehr gut gefallen haben. Gab genügend Wettbewerbe, die mir nicht gut gefallen haben, und es gibt das Drumherum, was mir auch oftmals nicht gut genug gefällt. Deswegen kann ich nicht besser als eine 3- gehen. Vor allem, wenn man sich die Zahlen so anguckt, ja, nur 7 verschiedene Sieger, das ist schon ziemlich wenig für die Anzahl an Wettbewerben, die wir haben. Ich habe dann auch mal nachgeguckt, weil ich echt so den Eindruck hatte, dass die Saison eigentlich echt von den Top 4 so bestimmt wurden, und das ist so. Es gab nur 2 Wettbewerbe, in denen nicht einer aus den Top 4 auf dem Podium stand, und beide wurden von Andreas Wellinger gewonnen. Auch kurios. Und bei 9 von 32 Einzelspringen standen 3 der besten 4 im Gesamtweltcup am Ende auf dem Podium. Und das ist mir dann unterm Strich doch zu eintönig, dass ich sagen kann, das war mir abwechslungsreich genug.
Kann die Gedankengänge nachvollziehen. Gernot, willst du eine Note verteilen?
Ja, mein spontaner Gedanke war 3+. Also ich glaube eh so circa da, wo der Luis ist. Ich meine, der Luis verfolgt das alles noch näher als ich. Und ich muss ja dazu sagen, ich habe das letzte Saisondrittel zwar mitbekommen, was alles geschehen ist, aber nicht so krass im Detail. Ja, was vielleicht so ein bisschen der Schatten dieser Saison ist, ist vielleicht die nordische Ski-WM in Planitza, jetzt vor allem was die fehlenden Fans, also was finde ich die fehlenden Fans zum Beispiel angeht, also ich versuche da jetzt auch alles zu betrachten, finde, dass die Juryentscheidungen des Öfteren auch echt nicht okay waren, dass es da des Öfteren Mitfavoriten getroffen hat. Das ist schon, finde ich, recht oft passiert. Also es war jetzt kein Einzelfall. Ich erinnere zum Beispiel an, jetzt bin ich zwar wieder bei Stefan Kraft, aber ich finde, das ist ein prägendes Beispiel. Es war in Lillehammer, wo er nach dem Springen gesagt hat, ja, da kann ich direkt mit dem Sessellift wieder runterfahren, ohne zu springen. Und ich finde das, also so habe ich wahrgenommen, war das schon einige Male so in diesem Winter. Und ja, der Start in Wies war, das fand ich eigentlich ganz gut mit den Matten. War ein positiver Start, und die WM, das mit den Fans, mit den fehlenden Fans und den tollen Ticketpreisen, ihr habt es eh aufgeschlüsselt in der letzten Folge. Aber ich finde, das hätte alles ein bisschen runder, ein bisschen schöner laufen können, und deswegen würde ich sagen 3+. Und du, Tobi?
4.
Oh ja.
Von mir gibt's eine 4. Also, Kalender unmöglich. Zu früh angefangen, viel zu spät aufgehört. Kalender vollgepackt bis oben hin. Wer uns regelmäßig gehört hat, kennt da meine Position. Ich würde da mindestens 2 bis 3 Wochenenden streichen. Vor der WM, nach der WM. Sie haben's durch diesen Kalender auch geschafft, dass selbst ich phasenweise keine Lust mehr auf Skispringen hatte, weil es too much war. Ich ziehe immer gerne den Quervergleich zum Biathlon, und durch diesen Kalender, der einfach viel entschlackter ist, der viel besser gestaltet und organisiert ist, haben sie es immer wieder geschafft, mit gezielten Pausen mir auch Lust auf Biathlon zu vermitteln. Wir dürfen nie vergessen, dass im Skispringen mit der Vierschanzentournee auch selbst diese Zeit rund um Weihnachten, Neujahr, die ist vollgestopft. Die ist vollgepackt. So. Und es ist mir too much. Und in diesem Jahr natürlich, längste Saison der Geschichte, noch viel auffälliger, wie man auf die Fußball-Weltmeisterschaft reagiert hat. Wie man hinten raus bis in den April rein skispringt, wo alle anderen fertig sind. Check ich nicht. Kapiere ich nicht. Punkt 1. Punkt 2, Luis hat es vorweggenommen. Gesamtweltcup war nicht spannend. Also, die Punkte, die jetzt kommen, sind ein absolutes Kompliment, eine riesige sportliche Wertschätzung für Halvor Egner-Granerud. Weil der Gesamtweltcup war im ersten Drittel okay, war eine Spannung drin, dann hat man aber Richtung Vierschanzentournee ganz schnell gemerkt, in welche Richtung schlägt das Pendel aus. Wir hatten vor 2, 3 Jahren, da ging es zwischen Kraft und Geiger und auch mit Kobayashi am letzten Springen noch, wer holt sich denn gelb und so weiter. War alles erledigt. Da war überhaupt keine Spannung drinnen. Vier-Schanzentournee. Eines der Saison-Highlights. Kurz, ganz kurz Spannung am Berg Isel, erster Durchgang, wo Granerüd seinen Fehler macht und nicht den besten Sprung zeigt. Ansonsten war diese Tournee eine Machtdemonstration sondersgleichen. Da war kam nie Zweifel auf, dass er das gewinnen will. Dann für uns Nerds immer die Geschichte, Nationencup, spannende Geschichte. Ja, Österreich hat alles zerlegt. Keine Chance. Das Ding war, zum letzten Saisondrittel war das Ding entschieden. Saisonhighlight. Neben der Vierschanzentournee. WM in Planitza. Wir alle hatten mega Bock drauf. Und dann läuft es so ab, wie es abgelaufen ist. Haben wir hier durchgekaut, durchgesprochen, ohne Ende. Dann schwingt natürlich subjektiv einerseits mein Job als Berichterstatter, gezielt auch über die deutsche Mannschaft, und als Fan, den man zwar mit journalistischer Objektivität oft ausblenden muss, aber nicht immer ausblenden kann. Und keiner kann mir sagen, dass er das immer zu 100% kann. Ist Bullshit, ich kann es auch nicht. Und wenn ich das gesehen habe, wie sie performt haben, wie es kommuniziert wurde, wie es aufgearbeitet wurde im Laufe der Saison, da bleibt nicht mehr viel übrig, so dass ich da irgendwas in Richtung 3 minus, 3 plus oder so verteilen kann. Deswegen eine 4. Ich hoffe, ihr könnt, ihr zwei und ihr da draußen auch könnt nachvollziehen, warum das relativ hart klingt, aber wenn ich all diese Punkte durchgehe, kann ich nicht besser geben als die Note 4.
Ne, und das, ich glaube, ich nochmal wichtig, dass man das klarstellt. Es hat ja, also es soll ja die Leistung, die die Top-Leute geliefert haben, um Gottes
Willen
nicht
klar, schmälern. Ich sage ja, das ist die Wertschätzung für Halvor, genau. Ja. Aber und auch für die anderen drei, was er und Kraft uns und die Slowenen uns da hinten raus beim Skispringen geboten haben.
Ja.
Top of the Tops, ja. Ja, ja. Aber ein Spannungsbogen, der ist halt wichtig. So, ja, hört sich mal bei Fußballfans um, die dann sagen, ja, ach, war diese Bundesliga-Saison spannend. Die Bayern sind im März Meister geworden. Sagt auch keiner. So. Ja, und das sind halt Parameter, wenn ich eine Saison insgesamt beurteilen soll, die für mich damit einfließen. Und ich habe es mir natürlich sehr gern angeschaut, habe auch gern drüber berichtet und gern drüber Podcast gemacht. Aber so unterm Strich, also wenn ihr mich jetzt fragt, wie bewertest du die Saison von Granerüd, dann gebe ich eine 1,0. Oder ja, eine 1,5 wegen der WM. Aber darum geht's ja nicht. Es geht um das große Ganze. Und das war mir aus vielen Punkten einfach, hat's mir an vielen Punkten nicht gepasst.
Gut.
Statement. Der Scharfrichter hat gesprochen. Auch ihr da draußen habt so ein bisschen eure Eindrücke uns geschildert. Das mit dem Kalender hatten wir schon mehrmals auch von euch. Ihr habt super viele Sachen uns eingeschickt, wieder auch zu der Folge. Versteht es, dass ich jetzt nicht jeden einzelnen Namen mit jedem einzelnen Post aufgreifen kann, aber das sind eure Anliegen, eure Fragen, und die werden wir jetzt im Laufe der Folge dann Step by Step abarbeiten. Die Sarah hat eine Frage gestellt. Welcher Wettbewerb war für euch am unfairsten?
Lahti. Mhm.
Ich fand das mit Lillehammer im großen ganzen Kontext, weil es da auch ums Thema Raw Air geht, vielleicht nicht der ganze Wettbewerb, aber wie man das mit Kraft und so weiter hinten raus gehandelt hat.
Ja.
Wenn man es im größeren Kontext einordnet, weil Lahti, ich verstehe, was du meinst, Luis, haben wir uns ja hier auch, haben wir wirklich gesagt, so
den Wettbewerb hätte man sich einfach sparen sollen.
Genau, boykottieren wir, haben wir, glaube ich, auch fast gar nicht drüber gesprochen. Aber diese Lillehammer-Thematik stand ja in einem größeren Rahmen mit drinnen. So, und da ging es um Thema Raw Air, und dann tue ich mich da wahnsinnig schwer. Aber ja, ich bin auch keiner, der hier zu Hause eine Stecktabelle hat mit dem unfairsten Wettbewerb, der im Endeffekt von Anfang November Wisla bis Anfang April Planitza da immer steckt und sagt, oh, das war im unfairsten Ranking jetzt am höchsten viel, ja, ihr wisst, was ich meine, vieles verschwimmt auch im Laufe der Saison. Aber
dafür glaub, ist es zu viel, ja.
Genau. Oder dieses letzte Sapporo-Springen war, glaube ich, oh Gott, auch ja. Eine recht fragwürdige Geschichte, was mitten in der Nacht stattgefunden hat. Ja. Also, mei, waren einige Dinge dabei, wo man sagen kann, schwierig, aber der Eindruck, dass einige Wettbewerbe dabei waren, die nicht ganz sauber abgelaufen sind, ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Gut, die Hanna fragt, was denkt ihr, hat die neue Regel mit der Vermessung, hat die etwas geändert, Luis?
Nein, die Diskussionen rund ums Material sind die gleichen erhitzten. Ich habe jetzt auch nicht von Springer oder Athleten oder von Trainerseite irgendwie gehört, dass da jetzt irgendwie der ganz große Wurf gelungen wäre. Am Ende ist es so, wie vieles, was nach der letzten Saison angekündigt wurde, dass es doch sehr viel heiße Luft ist. Man erinnere auch an diese Nachwuchsserie, über die wir im Sommer gesprochen haben, diese New Star Trophy. Das ist auch ein einziges Luftschloss gewesen, was man da gebaut hat. Und so ist es, glaube ich, auch mit dieser Bodyscan-Geschichte. Ich glaube, Gernot, du warst der große Fan seiner Zeit davon. Vielleicht siehst du das noch ein bisschen anders als ich.
Ja, ich habe mich gerade zurückerinnert an die Folge, wo wir das aufgenommen haben. Und ich hatte da so ernsthaft das Gefühl, ich bin da was ganz Großem auf der Spur. Ja. Aber was mir dazu gerade noch einfällt, ich war ja auch am Kulm einen Tag und lustigerweise ist da in der Mixed Zone der Sepp Kratzer neben mir gestanden für ein paar Minuten, der ja, weiß ich nicht, Luis, wie viele Jahre der Chef-Equipment-Kontrolleur war, viele, viele Jahre jedenfalls.
So 30, glaube ich, ja.
Ja, und ich habe mir das dann erlaubt, ihn mal kurz zu fragen, ob das denn jetzt diese neue Regel, diese neue Messung, ob das jetzt wirklich was Innovatives ist und was Neues. Und da hat er gemeint zu mir, dass sich eigentlich grundlegend noch fast gar nichts verändert hat. Also so kurz und knapp hat er es gesagt. Also dass es jetzt, obwohl sich es, glaube ich, am Anfang relativ innovativ und so weiter für mich hat sich's am Anfang angehört wie ein Quantensprung. Ist halt auch schwierig von außen zu beurteilen als Fan und Skisprungkonsument und nicht als Ex-Skispringer oder Ex-Athlet, aber das unterstreicht ja nochmal, dass sich jetzt noch nicht groß was verändert hat. Ich glaube aber, dass sie da noch immer in der Entwicklung sind, oder?
Naja, soll ja auch wieder angepasst oder modifiziert werden zur neuen Saison, so wie ich es gehört habe.
Ja, ich meine, das ist ja in allen Sportarten so, wo es viel ums Material geht. Am Ende ist der Athlet oder sind die Teams den Verantwortlichen in der Regel ja doch immer einen Schritt voraus. Also ich meine, das kann man ihnen auch gar nicht vorwerfen, nur dann sollte man sich vielleicht überlegen, wie man das Ganze auch kommuniziert. Anstatt da jetzt irgendwie groß was herzumalen und sagen, wir haben jetzt die Lösung gefunden oder so, zu sagen, hey, wir haben uns was überlegt, das probieren wir jetzt mal aus und dann schauen wir weiter. So, aber so wie das jetzt gelaufen ist in der Saison, sehe ich im Vergleich zur letzten keinen Fortschritt.
Man kann aber zumindest sagen, es gab kein Peking 2.0.
Ja gut, das hätten sie sich aber auch nicht leisten können.
Nee. Ich sag's also, ja nur. Das, ich sag's nur.
Ja, ja, okay. Und es war aber ja nicht nur so, dass du, Gernot, oder wir hier in Anführungsstrichen was Großem auf der Spur waren. Erinnert euch mal an Gespräche, ob mit Daniel Huber oder auch mit Konstantin Schmid oder so zurück. Die haben sich da schon auch was von versprochen. Also ist ja nicht nur so, dass wir von außen da dem Ganzen auf den Leim gegangen sind, sondern auch innerhalb der Athleten hatte man da schon, glaube ich, Hoffnungen, dass man diese Materialdynamik und Thematik auch entschleunigen kann. Aber, boah, also das Ding ist gründlich daneben gegangen. Okay, können wir natürlich jetzt noch lange drüber sprechen, aber wir werden da jetzt heute nicht auf einen grünen Zweig kommen. Ich glaube, Luis hat es gut zusammengefasst. In Sportarten, in denen Material so eine Rolle spielt, wirst du diese Thematik mehr oder weniger immer haben. Neu auch das Windpunktesystem, die Kompensation, mehr Kompensation für Rückenwind. Die Pia fragt, ist es jetzt besser oder ist es schlechter geworden? Ich muss sagen, bin schon Befürworter davon, aber die große Revolution war es jetzt in meinen Augen auch nicht, weil man auch diese Thematik mit Seitenwind, wie berechne ich einen Wind ein, der mir schadet, aber der nicht offensichtlicher Rückenwind ist, wo ich dann dafür die Kompensationspunkte bekomme. Also auch hier oder hier, jetzt gehen wir mal weg von dem Material, Wirrwarr, aber auch das für mich nicht die Revolution, die ich eigentlich erhofft hatte, wo ich eigentlich gedacht habe, oh, das klingt so gut, das könnte das Skispringen nachhaltig gerechter machen. Ich fand es jetzt nicht eine Saison, wo ich jetzt sage, oh, das hat diese Regelung hat das Skispringen gerechter gemacht.
Ich würde es vergleichen mit mit der Einführung des VAR im Fußball. Also die Grundidee ist gut. Man ist auch einen Schritt weiter, was die Gerechtigkeit angeht, aber die Optimallösung hat man halt noch nicht gefunden. Und ich denke mal, auch da werden sie jetzt nachjustieren müssen, nachdem sie gesehen haben, okay, der Nachteil des Rückenwindes ist immer noch nicht ausreichend ausgeglichen, obwohl der Windwert ja doch mit 50% schon ziemlich, ziemlich hoch ist, was das Thema angeht. Aber ich glaube, selbst wenn sie den Wert jetzt nochmal anpassen, wirst du natürlich der Thematik mit diesen Windmessern, die mit einfließen, die du vielleicht gar nicht erreichst, wirst du damit nicht lösen. Ich glaube, das Problem müssen sie viel eher angehen. Ich habe da in den Planitzer auch mit Ex-Athleten, gesprochen, die auch gar nicht verstehen konnten, dass das immer noch so ist. Deswegen müsste sich an der Front nochmal sicherlich was tun.
Gut, okay. Dann können wir, wenn ihr nichts mehr Allgemeines habt, können wir reingehen in unsere Awards. Denn auch bei den Herren haben wir vier Kategorien und da wollen wir jetzt so ein bisschen unsere Tops und Flops und die Momente unserer eigenen Eindrücke dieser Saison dann auch entsprechend wiedergeben. So wie bei den Damen auch die altbekannten Kategorien. Wir haben die Überraschung des Jahres, die Enttäuschung des Jahres, den Moment der Saison und hinten raus gibt's dann den Adler der Saison. So, Gernot, du warst lange weg. Du darfst den ersten Award aus deiner Sicht verteilen. Deine Überraschung in dieser Saison.
Ja, also bei mir war es im Vergleich zu meiner Überraschung genau andersrum. Ich habe, finde ich, gut angefangen, aber ganz, ganz schwach aufgehört. Bei ihm war es umgekehrt. Ist die Frage. Ich würde gerne mal von euch wissen, tippt ihr beide doch mal, wer das sein könnte?
Schwach angefangen, stark aufgehört.
Ja.
Also
Na komm.
Kraft war konstant, Čofenik war konstant, Hörl war konstant. Österreicher ist es keiner, richtig?
Nein, es ist kein Österreicher.
Da Timi Seitz.
Es ist auch nicht Timi Seitz. Nein,
Auch
es
nicht
ist
Timi
Jojo
Seitz.
Kobayashi. Ist für mich die Überraschung, aber nicht Jojo Kobayashi selbst. Er ist Teil der Überraschung, aber es ist, finde ich, seine Formkurve. Weil ich habe mir mal seine Ergebnisse ein bisschen genauer angeschaut über die gesamte Saison und es gibt da ein paar Leute, die ihn scharf kritisiert haben am Anfang der Saison und die auch gemeint haben, ja, er hat das süße Leben genossen und so weiter. Habe ich sehr oft gehört nach seinem Olympiasieg. Hat er zu viel Freizeit gehabt quasi und zu wenig trainiert. Dann gab es eine Schlagzeile, kann ich mich erinnern, in Ruka war das. Ein Türke schlägt den Olympiasieger. Kann ich mich auch noch erinnern, wie er dann nicht im zweiten Durchgang war. Aber am Ende des Tages, jetzt, wenn die Saison vorbei ist, muss ich sagen, ist trotzdem wieder er derjenige, der die Ehre des japanischen Skispringens gerettet hat, weil er der Einzige im Gesamtweltcup ist von den Japanern in den Top 20. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist er sogar Fünfter geworden am Ende des Tages. Und ich finde, das war überhaupt nicht absehbar angesichts seines Saisonstarts. Ich habe mir seine Vierschanzenturnierergebnisse mal aufgeschrieben. 15, 19, 32, 17. Das ist auf jeden Fall nicht der Anspruch von Herrn Kobayashi. Und tja, dann kam Sapporo. Und Sapporo hat alles quasi zum Guten gewendet. Ab Sapporo hat es irgendwie Klick gemacht und ab dann war er Platz 14 im Weltcup sein schlechtestes Ergebnis. Dann holt er Silber in Planitza, ist plötzlich wieder zurück, steht jetzt da mit 30 Weltcupsiegen. Und ich muss sagen, dass man während einer Saison, wo es so Schlag auf Schlag geht, ja, dass da so die Formkurve dann ansteigt auch wieder, finde ich bemerkenswert. Und deswegen ist die Formkurve von Yo-Yo Kobayashi für mich vielleicht nicht die allergrößte Überraschung, aber für mich ist es meine persönliche Überraschung.
Und sind es Vorboten für die nächste Saison? Kannst du es dir vorstellen?
Ich weiß nicht genau, was sich bei ihm tut. Ich habe jetzt kurz gehört, er hat sich wohl von seinem Team getrennt und zieht jetzt sein eigenes Ding durch. Luis, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, aber sowas in der Art habe ich gelesen.
Nee, passt schon. Er macht quasi den Hirscher.
Ja. Und ich glaube, man hat gesehen, dass der Mann Skispringen nach wie vor liebt und für den Sport lebt und ja, wir wissen ja, wie schnell es gehen kann, aber das war schon sehr beeindruckend, wie er sich aus diesem Tal der Tränen rausgefightet hat. Und Luis, du bist ja auch ein riesengroßer Fan von ihm und seinem Sprungstil. Und ich glaube schon, dass der in der nächsten Saison natürlich Gesamtweltcup und ich schätze ihn halt auch dann bei der Skiflug-WM am Kulm auch stark ein, dass er da ganz, ganz vorne wieder mitmischen wird und auch eine konstantere Saison haben wird.
Wisst ihr, was spannend ist? Ich bin mal in die Saison reingegangen und deswegen spannende Thematik gerne, 2021. Das war die Saison nach dieser Megasaison, wo er alles abgeräumt, alles gewonnen hat. Und da war diese Materialumstellung mit den Keilen und so weiter. Ihr erinnert euch. Und da sieht nämlich diese Kurve, deswegen jetzt auch mein spontaner Gedanke Vorboten für die nächste Saison, da sieht die Kurve nämlich ähnlich aus. Da sehen wir in der ersten Saisonhälfte Platz 27, 38, 15, 16., 14. Mal, da war er schon besser, öfter in den Top 10 und so weiter. Und dann geht's aber los, dass es im Endeffekt ab Sakopane, 13. Februar 2021, da gewinnt er. Und dann wird er noch einmal Neunter und dann Platz 1, Platz 4, Platz 1, Platz 2, Platz 2, Platz 2, inklusive Team. Aber da ist eine ähnliche Formkurve zustande gekommen. Also, Leute, schaut
Also
schon mal
ja,
voraus. Who
deswegen,
knows?
wenn jetzt diese Neuaufstellung, so möchte ich das mal nennen, wenn das genau so aufgeht, wie er das haben will, wenn er wirklich 100% in seiner Comfortzone ist, dann ist er wirklich brandgefährlich für die nächste Saison. Und wir haben es ja eingangs der Sendung gesagt, es täte dem Skispringen gut, wenn da noch ein paar Leute mehr vorne mitmischen würden,
Absolut.
auf Strecke gesehen.
Absolut. Nee, cooler Punkt. Gut, dass du es ansprichst. Und ich habe dazugehört, der auch während der Tournee dann gesagt hat, so, puh, ob das noch großen Sinn macht. Dann hat er diese Pause auch eingelegt. Die war, glaube ich, extrem wichtig vor dem Heimweltcup. Und dann, Gernot hat es schön geschildert, dass sich da die Geschichte dann im Endeffekt auch gedreht hat. Er wird am Ende noch Fünfter in der Gesamtwertung, 18. in der Vierschanzentourneewertung, Achter in der Skiflugwertung und Vierter in der Raw Air. Und das ist hinten raus passiert. Heißt, da sehen wir ganz klar, wie sich diese Kurve entwickelt hat. So, Luis, du darfst weitermachen. Deine Überraschung dieser Saison.
Ja, ich habe mir einen Mann rausgepickt, der in mehrfacher Hinsicht überrascht hat und tatsächlich so eine Art Selfmade-Man ist. Und zwar auch einer, mit dem wir vor Saisonbeginn nicht zwingend gerechnet hätten, nämlich Philipp Raimund, habe ich mir aufgeschrieben tatsächlich. Überraschung Nummer eins war, er qualifiziert sich für die Weltcup-Mannschaft. Hätten wir, glaube ich, im Sommer nicht unbedingt mitgerechnet. Auch wenn er da punktuell ja schon angedeutet hatte, hey, da könnte was gehen. Dann Punkt zwei, was war nach Wisła? Nach Wisła war er raus, musste COC springen, musste sich den Startplatz selber wieder erkämpfen und hat das gemacht und fährt dann zur Vierschanzentournee, springt dort viermal unter die besten 15, was er vorher im Weltcup noch nie gemacht hat, wird 13. und damit zweitbester Deutscher. Dann würde man ja so denken, okay, jetzt ist er wirklich in so einem Tunnel, ist vielleicht sogar ein bisschen müde nach der Tournee, aber dann kommt Zakopane und er ist Teil des einzigen deutschen Quartetts, das in dieser Saison bei einem Teamspringen aufs Podest springt. Dritter Platz, einziges deutsches Podest bei einem Teamspringen in dieser Saison. Und er hat es dann noch geschafft, zumindest bis zur Raw Air, seine Form so zu halten, dass er auch mit zur WM fährt. Und er ist am Ende der Saison, obwohl er einige Springen ja gar nicht mitgemacht hat, 30. im Gesamtweltcup. Und das ist für mich, gerade wenn ich jetzt nochmal zurückdenke, ey, was habe ich mir so vor der Saison ausgemalt, gerade im Hinblick darauf, wir haben viel kritisiert, dass die Jungen im deutschen Skiverband nicht eingebunden werden. Wir haben ja auch darüber gesprochen, was es da für einen Exodus gab nach der letzten Saison. War es für mich jetzt unterm Strich nochmal schön zu sehen, hey, da ist ein junger Mann, der hat sich da selber reingekämpft, der hat nicht aufgegeben und hat die Chancen, die er bekommen hat, wirklich mit Bravour genutzt und steht am Ende so gut da, dass ich auch für die nächste Saison sagen kann, hey, das ist einer, auf den man bauen kann und dass ich die Hoffnung habe, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange und deswegen für mich die Überraschung der Saison.
Mhm. Auch das Auftreten. Weil du hast viele, die erstmals dann auch auf dieser Bühne erscheinen und eine größere Bühne als Vierschanzentournee in Deutschland kann es im Endeffekt kaum geben. Und mit welcher Leichtigkeit er auch das bewältigt hat. Die Interviews in ARD und ZDF, wie ein alter Hase, wie ein alter Profi, ganz unbekümmert, sehr klar, sehr sachlich, eigene Leistungsfähigkeit auch klar einschätzen zu wissen, extrem gut. Sein Auftreten bei der WM, wo er nicht zum Einsatz kam, aber voll das Team supportet hat. Also das zeigt einfach auch einen Charakter, der diesem ganzen Skispringen, aber vor allen Dingen dem deutschen Skispringen extrem gut tut. Also das würde ich ins Paket noch mit reinnehmen, weil wir alle drei haben sehr viel Umgang mit Sportlerinnen und mit Sportlern und wir haben auch viele Sportlerinnen und Sportler gesehen, wie sie sich über die Zeit hin entwickelt haben, wie sie ihre Persönlichkeit auch im öffentlichen Auftreten, auch im Gespräch 1:1, wie sie das erst lernen mehr oder weniger müssen. Und bei ihm kommt rein, ist da, sagt, ja, okay, so bin ich und ich verstell mich hier nicht und muss hier jetzt nicht, weil ich plötzlich im Rampenlicht stehe, mich irgendwie anders verhalten. Nein, ganz erfrischend, ganz cool und auch das ist mehr oder weniger überraschend, dass sowas so spielerisch gehen kann.
Kurz gesagt, einfach ein guter Typ.
Voll, absolut. Ja. Auf und abseits der Schanze und deswegen guter Punkt von dir, das ist die Überraschung von Luis und ich bleibe in Deutschland. Überraschung des Jahres. Meine Überraschung des Jahres ist, dass Andreas Wellinger der einzige deutsche Weltcupsieger bei den Herren in dieser Saison ist. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Also, fangen wir mit dem Positiven an. Wir alle kennen die Verletzungsgeschichte von Andreas Wellinger, der frühe Olympiasieg im Team, dann der Olympiasieg im Einzel, diese Karriere, die eigentlich immer nur nach oben ging, dann schwere Verletzungen im Skispringen, immer ein Thema Kreuzbandrisse, gibt ganz wenige, die davon wieder zurückgekehrt sind und dann auch wieder Springen gewonnen haben. Bei ihm kam noch viel mehr dazu, dann war es die Schulter und ich erinnere mich an ein Interview vor knapp 2 Jahren, das haben wir im Sommer geführt. Hat er gesagt, boah, es ist zart, es nervt und ich war gerade wieder gut drauf und dann geht er in Australien, geht er seine Schwester besuchen und geht surfen und bleibt mit dem Board stecken und fällt auf die Schulter und dann ist da wieder was kaputt und hier und dann kommt er rein und man denkt so, oft hat man ja gesagt, was der Wellinger im Sommer gezeigt hat, mega, super, hier, den müssen wir auf dem Zettel haben. Da kam wieder eine Verletzung, da hat das nicht transportieren können. Dann hat man ihn teilweise rausgenommen, auch noch während einer Vierschanzentournee. Daran erinnere ich mich ganz bitter, diese Olympiageschichte, wo er auf dem Weg war, sich zu qualifizieren, weil die Formkurve da nämlich ganz klar nach oben ging. Corona, keine Chance mehr, sich zu qualifizieren. Olympische Spiele für Wellinger gelaufen. Und da war genau in dem Prozess, der sich dann nach Olympia angedeutet hat, den er im Sommer uns gezeigt hat und den er diesmal endlich auch in den Winter hat transportieren können. Nämlich, dass diese stetig und gesund ansteigende Formkurve, also nicht von 0 auf 100 und wieder zurück, sondern Step by Step, dass er uns das in den Winter transportiert hat und dass, ja, sich nach einem knappen Drittel schon auch herausgestellt hat, oh, bei den anderen ist richtig der Wurm drin. Wellinger, du bist jetzt mehr oder weniger unser Leader. So. Und du warst jahrelang, warst du Nummer 3 oder Nummer 4 in dieser Mannschaft und hast dich schon darauf verlassen können, dass der öffentliche Druck auch nicht erstmal so krass bei dir liegt. Und plötzlich stehst du da und denkst so, okay, jetzt muss ich das Ding abfangen. Und das hat er extrem cool bewältigt und hat das erste Mal nach fünf Jahren waren es, glaube ich, zwischen seinem letzten Sieg und diesem Weltcup-Sieg dann in Lake Placid. Und dass ihm das gelungen ist, ist Wahnsinn. Also seine Saison kann ich nur den Hut ziehen mit all den Umständen, auch dieses extrem große Pensum wieder mitzumachen. Ja, auch das hatte er jahrelang nicht. Und auch da, so wie es für Athleten, die neu sind, eine Herausforderung ist, dieses Riesenpensum zu bewältigen, ist es natürlich auch für welche, die das jahrelang nicht mehr gemacht haben, nicht so leicht. So, und man hat schon gemerkt, hinten raus geht ein bisschen die Luft raus. Ja, das hat ihm aber keiner übel genommen und absolut bemerkenswert. Also ihn möchte ich explizit rausnehmen und ich bin sehr überrascht, dass er der einzige deutsche Weltcupsieger ist. Kein Team, kein Geiger, kein Eisenbichler, nur er. Er hat es geschafft und er hat eine Medaille auch in Planitzer noch gewonnen. Dazu will ich jetzt gleich noch kommen. Ja, Teil dieser Überraschung ist dann aber, und hier finde ich den Übergang, wenn ihr gezielt zu Wellinger nichts mehr sagen wollt, zu meiner Enttäuschung. Und dass Wellinger die Überraschung sein kann, liegt daran, dass die anderen halt leider echt ausgelassen haben. Und ja, wer uns zugehört hat im Laufe der Saison, der weiß schon, dass ich da wirklich mega angefressen bin. Und ich habe es in meinem Saisonfazit auch geschrieben, es muss jetzt endlich was passieren. Weil diese Negativspirale, die dreht sich nicht erst seit Saisonstart in Wiesla, sondern die hat sich die letzten Jahre angedeutet. Und man hat wirklich, meine Überschrift war, von der Weltklasse ins Mittelmaß. Und mehr waren sie dieses Jahr nicht. Muss man echt so hart konstatieren. Und wir reden hier über die deutsche Mannschaft, wir reden über den deutschen Skiverband, die, was Ressourcen, was finanzielle Möglichkeiten, was personelles Know-how angeht, ganz klar zu den Top 3 Nationen der Welt gehören und abgeschlagen Fünfter in der Nationenwertung werden. Und meiner Meinung nach sehr viele Probleme, die hausgemacht sind, die man sich über Jahre hinweg so ein bisschen schleichend ins eigene Nest gelegt hat und die in dieser Saison wirklich krass zur Geltung gekommen sind. Vielleicht mal ein paar Zahlen. So, wir haben 3 Siege. 2 davon kommen aus Rüschnow und da war keiner dabei aus der Weltspitze. Ihr erinnert euch, das war der Weltcup kurz vor der Weltmeisterschaft auf der Kleinschanze. Und da haben sie wirklich, ich will niemandem zu nahe treten, aber alle Top-Athleten haben ausgelassen und von den Top-Nationen punktuell der ein oder andere ist mitgesprungen. Da hat man die Mannschaft gewonnen, da hat Wellinger auch im Einzel gewonnen. So, das sind 3 Siege, 2 kannst du eigentlich mehr oder weniger streichen. Und dann steht am Ende des Tages dieser eine Sieg von Andy Wellinger in Lake Placid. Im letzten Jahr gab es 4 Siege und 4 wirkliche Siege. Das Jahr davor standen wir bei 6 Siegen. So, wir haben einen zweiten Platz. In der ganzen Saison einen zweiten Platz. Andy Wellinger in Lake Placid. Und wir haben 6 dritte Plätze. Im Jahr davor 9-mal Zweiter. 1-mal Zweiter, 9-mal Zweiter. Das ist ein Riesenunterschied, Leute. Und 7-mal Dritter. So. Und noch ein Jahr zurück ist man 6-mal Zweiter und 8-mal Dritter geworden. Da braucht's kein Mathematikstudium und am Ende, ja, auch Skispringen ist ein Ergebnissport und das kann nicht immer nur mit Glück und Pech zusammenhängen, sind diese Zahlen verheerend, meiner Meinung nach. Also es ist indiskutabel schlecht und mich hat's geärgert, dass man in Planitzer dann schon gesagt hat, ja klar, können wir nicht zufrieden sein und hier und da, aber dass man teilweise so auch gesagt hat, ja, insgesamt war die Saison ja so schlecht jetzt nicht und wir haben ja Medaillen auch geholt bei der WM in Planitzer. Ja, die Medaillen habt ihr geholt in Planitzer, aber die Medaillen habt ihr auf der Normalschanze geholt. Und die Normalschanze, ihr seid auch alpine Skifans. So, Gernot, schau nach Österreich. Da hat man nach den ersten Rennen bei der alpinen WM gesagt, oh, super, die Österreicher, klasse Bilanz, toll und so weiter. Ja, wo hat man die denn geholt? Ja, in der alpinen Kombination. Und was ist nicht Teil des Weltcups? Die alpine Kombination. Oder Parallel-Events. Ja. Die sind halt bei den Großereignissen dabei und da stehen Medaillen, die gönne ich jedem von Herzen. Und ich erkenne diese Leistungen auch an. Aber das mitzunehmen und das so ein bisschen als Aufhänger zu sagen, ja, zur WM haben wir ja performt. Ja, Leute, wir müssen aber perspektivisch denken und eine Saison besteht nicht aus Normalschanzenspringen. Da gab es einen Wettbewerb in Rychnov, da war kein anderer dabei und dann war die WM und da hat's funktioniert. Aber euer Kerngeschäft sind Groß- und Skiflugschanzen. So, und da, sorry, auch bei der WM hast du da nämlich dann gesehen, wo eigentlich dieser Hase langläuft. Weil man hat ja gedacht, oh, plötzlich könnte was gehen in Sachen Teamwettbewerb auch und so. Ja, wir haben gesehen, was da gegangen ist, nämlich das, was danach gegangen ist in Lahti und was dann auch in Planitzer gegangen ist. Der fünfte Platz. Und was in der Nationenwertung dann unterm Strich steht. Der fünfte Platz. Und dass man dann hinten raus das Ding nicht ganz klar auf den Tisch bringt und sagt, Leute, schlechtestes Ergebnis seit über 10 Jahren oder waren es 11 oder 15 Jahre, ist mir wurscht. So. Aber diese Abwärtsspirale, und du hast ja nicht das komplette Personal jetzt ausgewechselt und musst jetzt bei Null anfangen. Das gestehe ich dann jedem im Sport zu, wenn man einen riesen Cut macht, dass man sagt, okay, jetzt fangen wir neu an, gibt uns Zeit. Aber das sind die gleichen handelnden Personen. Es haben sich die Rahmenbedingungen nicht massiv zu Ungunsten der deutschen Mannschaft verändert. Und dann ist mir auch diese Kommunikation, das geht mir echt gegen den Strich, Leute. Dass man die Dinge nicht klar benennen kann und nicht sagen kann, so, jetzt müssen wir alles umdrehen, jetzt wird's mal hier Zeit. So, und Bundestrainer Horngacher sagt, ja, und bei vielen Athleten merkt man, dass sie auch von den letzten Jahren, dass sie einfach müde sind und der Kalender war jetzt so lang. Ja, haben die anderen die Hälfte ausgelassen vom Kalender? Nur ihr seid von Wisla bis Planitzer gesprungen, oder was? Nein, seid ihr nicht. Die anderen haben das Pensum auch durchgezogen. Und dass es diese Abnutzung über die vergangenen Jahre gibt, ja, seit wann sprechen wir denn darüber, dass er immer die gleichen 6 oder 7 Leute mitnimmt? Ja, ist doch klar, dass du die irgendwann verbrennst und dass auch eine Leistungskultur so nicht entstehen kann, wenn ich weiß, ah ja gut, auch wenn ich mittelmäßig springe, wenn ich immer 25. werde, er wird mich schon wieder aufstellen und nominieren. Nein, so funktioniert's nicht. Und das, was mit Lissow, Hamann, Raimund jetzt passiert ist, es hätte viel früher kommen müssen. Die sind Mitte 20 teilweise. Oder ein Felix Hoffmann. Die sind Mitte 20, Leute. Schau, was in Österreich zum Beispiel passiert. Da führt man die Leute viel früher ran. Schaut's euch an, was die Norweger machen. Da kriegen die Jungen ihre Chance. Und wenn ich als Etablierter einfach meine Leistung nicht bringe und immer 20., 25. werde, ja, dann muss ich halt irgendwann mal auch einen Tritt in den Arsch kriegen, dass ich weiß, oh, so geht's nicht weiter, weil da hinten klopfen welche an. Und ja, dann ist ein Leistungsabfall, weil die Jungen, heißt es dann, ja, 25, die 26, die Jungen, ja, die sind es nicht gewohnt, das Pensum im Weltcup. Ja, warum sind sie es nicht gewohnt? Weil ihr sie nicht mitnehmt. So, Leute, also, jetzt, ich wollte eigentlich ruhig bleiben heute, aber das ist für mich auf allen Ebenen eine Riesenenttäuschung und ich bin mehr eigentlich über die kommunikative Art enttäuscht und über die Aufarbeitung, auch die ersten Stimmen, die man jetzt hört und was man uns vor der Saison erzählt hat. Ich habe den Bundestrainer darauf angesprochen, auf diese Dauerkonstellation. Ja, und da kam wieder so ein, weiß schon, was ich tue und hier und da. Und dann kam unter der Saison, ich muss mich jetzt nicht groß hinterfragen, euer Saisonziel war die Vierschanzentournee. Das war ein Desaster. Das, mit Ausnahme von Raimund und Wellinger, war das ein Desaster. So. Und das regt mich im Endeffekt. Im Sport kann es nicht immer nur toll und super laufen und so weiter. Aber dann nennt das Kind beim Namen. Aber dieses Rumgeeiere, na Leute, nee. So, sagt ihr was dazu oder macht mit der nächsten Enttäuschung weiter? Ich muss mal durchatmen jetzt. Jetzt habe ich schon wieder Puls wie Wahnsinn. Könnt ihr mich verstehen oder übertreibe ich? Vielleicht gebe ich es jetzt mal an euch weiter. Gernot, du hast einen Blick von außen eher drauf. Ist es für dich zu übertrieben und zu hochgegriffen oder was sagst denn du dazu?
Naja, du hast es ja eh gut erklärt. Also eine Saison besteht nicht nur aus einer nordischen Ski-WM.
Der Rest von der Normalschanze, so.
Ja, der Rest war für deutsche Verhältnisse halt schon Käse, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn Andy Wellinger als Siebter auch der Einzige in den Top Ten ist im Gesamtweltcup, da stellt man sich natürlich die Frage, wo sind die Arrivierten, wo sind Karl Geiger, wo sind Markus Eisenbichler und wo sind dann die Jungen, die vorne anklopfen. Und da das Problem ist halt, das, was du gesagt hast, dass der Bundestrainer wohl zu lange auf die Arrivierten vertraut hat und so mit verpennt hat, den Jungen einfach den Raum für Entwicklung zu geben, dass sie sich in den Top 30 etablieren. Jetzt, wenn du einfach mit dem Finger schnippst, kannst du halt die Leistungsschwankungen der Arrivierten nicht wettmachen. Und das ist halt die bittere Realität aus deutscher Sicht, habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht genau, wie die Strukturen im DSV sind. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass das für die Jungen vielleicht im Vergleich zu Österreich ein bisschen schwieriger ist, nach oben zu kommen, weil auch die Kommunikation auch schwieriger ist an der Spitze. Könnte ich mir vorstellen, weiß ich jetzt nicht genau. Aber wenn man jetzt nichts ändert an der Herangehensweise, dann könnte es sogar sein, dass der nächste Winter noch schlimmer wird. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
Du läufst definitiv in die Gefahr, dass das ähnliche Ausmaße annimmt wie in der Post-Schmidt-Hannawald-Ära und das vielleicht sogar noch während die großen Namen aktiv sind. Ich glaube, das ist eine Gefahr, vor der man die Augen definitiv nicht verschließen darf. Und was ja durchaus auch in Polen hätte beispielsweise passieren können, wenn es den Trainerwechsel nämlich nicht gegeben hätte. Und das Verheerende finde ich ja, dass man das sogar wahrnimmt und auch sieht, dass es in anderen Ländern funktioniert, aber sich zumindest in der Kommunikation, wie du richtig sagtest, da irgendwo so vor verschließt, weil man hat die Beispiele mit Norwegen, mit Österreich, wo zwei Trainer am Werk sind, die den Jungen oft genug die Chance geben. Also es ist ja kein Zufall, dass mehr österreichische und norwegische Skispringer in den Weltcup-Punkten sind als deutsche Skispringer. So, und die vom Altersschnitt her auch nochmal ganz anders aufgestellt sind. So, das sind ja zwei Ebenen der Thematik. Und diese Entschuldigung oder Begründung, die man da hernimmt, ja, wenn du doch merkst, dass deine Springer platt sind, hey, es zwingt euch niemand dazu, die alles an Weltcups mitzunehmen. Gerade wenn du merkst, hey, für uns geht's nicht um die großen Titel, so, dann misch doch halt mal durch. Das macht ja ein Fußballtrainer auch, wenn er merkt, hey, okay, meine Leute gehen auf dem Zahnfleisch daher. Wir spielen jetzt nicht um den Einzug in den Europapokal. Ja, mein Gott, dann lassen wir mal die jungen Wilden ran. So, die sind hungrig, die haben Feuer, so. Und die haben die Energie. So, dann macht's das. Aber auch das gab's in Ansätzen in dieser Saison. Ja, aber halt auch viel zu spät, wie Tobi richtig gesagt hat. Und, ja, ich finde auch, man kann aus deutscher Sicht, man darf dann nicht mit zufrieden sein, gerade weil dieses Thema Normalschanze wirklich so viel kaschiert hat. Und eine der Medaillen, die man bei der WM ja geholt hat, war ja auch noch im Mixteam. Das heißt, da haben die deutschen Skispringer auch nur einen begrenzten Anteil an der Medaillenausbeute. Wir haben ja explizit die Frauen zu Recht auch hervorgehoben, was die WM-Bilanz angeht. Und dass da das so wenig differenziert gesehen wird, das ist mir dann auch zu dünn insgesamt. Jetzt unterm Strich, Mai, ich glaube, wir haben es jetzt sehr umfassend besprochen. Das ist eine enttäuschende Saison. Find's aber auch gut, dass wir zumindest so die einzelnen Lichtblicke, die es ja doch gegeben hat, hervorgehoben hat. Stichwort Wellinger, Stichwort Raimund. Aber wer sich damit zufrieden gibt und sagt, die Saison ist nach Plan verlaufen, der sollte vielleicht noch mal drüber nachdenken, ob das denn so richtig ist.
Ja, das haben sie nicht gesagt, nach Plan verlaufen, aber ich habe viel Stimmen gehört, so ja, super gut war sie nicht, aber so schlecht war sie jetzt auch nicht. Ja. Na, für mich war sie einfach schlecht. So, bevor der Rudi Völler des Skispringens hier wieder ausrastet, gebe ich weiter an euch, Leute. Enttäuschung der Saison. Gernot, was hat dich denn enttäuscht?
Die Schärfe bringst du doch rein, Ruf.
Ja, ja, du sitzt da in Salzburg, hast 3 Weizenbier getrunken, ja.
Hätte ich gern, war Spaß. Nein, war ein Scherz. Ist jetzt ein harter Cut, aber wir gehen jetzt von Deutschland in den hohen Norden, nämlich nach Norwegen. Ich glaube, ich habe vor der Saison, ja, ganz sicher sogar, ich habe gesagt, dass Marius Lindvik den Gesamtweltcup gewinnt.
Ich auch, das waren wir beide.
Ja, ja, jetzt ist er 20. Und boah, vielleicht ist er das Gegenbeispiel zum Jojo Kobayashi. Der Kobayashi hat die Kurve bekommen und er hat die Kurve halt überhaupt nicht bekommen. Das war ein absolutes Desaster für Marius Lindvik die Saison. Platz 20 im Gesamtweltcup, er bei der WM in Planitza 19., 22. Ich habe mir angeschaut, auf der Normalschanze war sogar der schlechteste Norweger. Ich finde, das ist schon krass. Er war einmal am Podest in Wiswa zum Saisonstart. Aber ganz ehrlich, das jetzt als Lichtblick zu bezeichnen, über die gesamte Saison gesehen, ist also fast schon zu viel. Er war öfter nicht im zweiten Durchgang mit dabei. 4-Schanzentournee, eigentlich, das ist ja sein Ding. Also Marius und 4-Schanzentournee. Das ist ja, wie sagt man, das passt ja eigentlich wie Arsch auf Eimer, das sagt man doch so. Wir dachten, dass sich diese Liebesgeschichte fortsetzt. Ja. Jetzt gab es aber einen absoluten Dämpfer, weil die 4-Schanzentournee hatte Marius in der Saison einen absoluten Korb verpasst. 25. in der Gesamtwertung, während er in der letzten Saison noch Zweiter war. So ein Springer mit so einem Potenzial und den wir schon so sehr bewundert haben in den letzten Jahren und ihm echt zugetraut haben, dass er derjenige ist, der diese Saison dominiert. Muss ich sagen, ist für mich eindeutig die Enttäuschung der Saison. Gerade auch, weil ich selber auch ein Fan von ihm bin, von seinem Sprungstil ein Fan bin. Hätte ich so nicht erwartet. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, was im Hintergrund so abläuft und ob vielleicht, keine Ahnung, mit kleineren Verletzungen, kleineren Bewegungen auch zu tun hatte. Aber davon weiß ich nichts. Und angetreten ist er ja trotzdem. Und die Ergebnisse finde ich echt, echt schwer, schwer enttäuschend.
Ja, und weil man, weil man gerade beim DSV auch das Thema Kommunikation und sowas angesprochen haben. Und ich habe ehrlich gesagt diesen einen oder diese 2 großen Gründe auch nicht gehört. Luis, woher kommt denn so ein krasser Abfall? Hast du jetzt was mitbekommen, was wir nicht wissen, warum es da vom Olympiasieg im Endeffekt ins Niemandsland geht und das im Mixteam ganz klar ein Vorfang war es, glaube ich, den Vorzug bekommt vor ihm. Also das ist ja sinnbildlich auch ein bisschen.
Ja, ich finde es auch einigermaßen unergründlich. Ich muss auch dazu sagen, hätte ich mich nicht für eine Mannschaft als Enttäuschung entschieden, hätte ich mich als Einzelsportler auch für Lindvik entschieden, muss ich an der Stelle sagen. Dass er jetzt im Gesamtweltcup noch ein bisschen nach hinten abgerauscht ist, hat sicherlich auch damit zu tun, dass er hat sich bei der Royal halt was eingefangen und ist dann ja gar nicht mehr mitgesprungen. So, das spielt mit Sicherheit auch mit rein, aber natürlich muss man da von einer Enttäuschung sprechen. Woran es jetzt hier liegen hat, fragt man sich natürlich immer, aber konkrete Gründe habe ich jetzt auch nicht. Ich kann nur sagen, er ist ja auch passionierter DJ. In diesem Sinne hoffe ich, dass er für sich selber Don't Stop Believin' auflegt, weil an das Potenzial sollte man weiterhin glauben.
Oh, gut, okay. Eieiei, Luis, was ein Übergang. Don't Stop Believing. Ja, zu den DJs mit DJ Ötzi da bei diesem einen Weltcup.
Das war groß.
War das in Rüschnow?
Planitz aber auch sehr gefragt.
Der war auch im Start, aber es war in Rüschnow, oder?
Ja, ja.
Wo der DJ Ötzi rauf und runter gespielt hat. Also
zu Recht. Völlig zu Recht.
Unglaublich. Ja.
Bisschen also der Friedle zur Abwechslung
ist der Mann gewesen.
Der Kräri. Super, gut, okay. du hast dich für ein Team entschieden. Ich glaube, ich weiß, von welchem du gleich sprechen wirst.
Ja, dann darfst du ja mal deinen Tipp abgeben, lieber Tobi.
Wenn es nicht das Deutsche ist, muss es das Japanische sein.
Ja, ja. Ohne Wenn und Aber. Platz 6 im Nationencup, also noch mehr im Nirgendwo, auch wenn man sich die Punkte mal anguckt. Das ist sehr amüsant, finde ich. Deutschland auf Platz 5, 4.512. Japan auf Platz 6, 2.035. Und da kommt die Schweiz mit 782. Ein wunderschönes Zahlenpotpourri, wie ich finde. Und weil ich die Schweiz gerade erwähnt habe, irgendwie gehen diese beiden Teams für mich im letzten Saisondrittel so Hand in Hand, weil bis auf im ersten Super-Team-Event in der Saison war Japan in allen Teamspringen hinter der Schweiz. So, das ist schon mal krass. Und man muss auch sagen, hätte es diesen Turnaround bei Kobayashi nicht gegeben, den Gernot ja vorhin so schön skizziert hat, muss man ja sagen, da wäre ja gar nichts mehr gegangen den Rest der Saison. Also wenn man ihn rausrechnet, gibt es einen Podestplatz von Naoki Nakamura in einem relativ windbeeinflussten Springen in Ruka und einen weiteren Top-10-Platz von Naoki Nakamura beim Schiefling in Planica.
Das ist hart, ey.
Also es sind zwei Top-10-Plätze außerhalb von Ryoyo Kobayashi und beide das von Naoki Nakamura. Ja. Also ich glaube, wir haben ja auch das ein oder andere Mal drüber gesprochen, irgendwie nur zwei Japaner im zweiten Durchgang, was auch verheerend schlecht ist. Und da ist ein Umschwung sicherlich nochmal mindestens genauso nötig wie in Deutschland. Natürlich sind die Strukturen nochmal ein bisschen anders, aber was ich auch verheerend finde, ist, da wird vor der Saison der Nationaltrainer ausgetauscht. Es wird gesagt, Hideharu Miyajira, ja, wir sagen Dankeschön, das war's jetzt. Und es wird Masahiko Harada einbestellt. Und den hast du die ganze Saison nicht ein einziges Mal gesehen.
Ja,
ist der richtig. Ist Nationaltrainer, ohne dass er an den Schanzen ist. Da frage ich mich, wie geht das? Wie stellen die sich das vor? Da wird so ein Winkonkel à la Kento Sakoyama, der jetzt als Spezialspringer auch keine Bäume ausgerissen hat, darunter geschickt. Macht da den Großonkel und lächelt in die Kamera winkend und so. Und man muss irgendwie das ganze System hinterfragen. Die haben ja auch noch diese Eigenheit, dass sie meistens für ganze Perioden nominieren. Die nominieren ja nicht für die Springen einzeln, also diese berühmt-berüchtigte Mail, die wir am Mittwoch immer vom DSV kriegen, die gibt's vom japanischen Verband, gibt's die einmal für die gesamte Periode so. Und die tauschen die Springer auch nicht aus, egal wie schlecht die in der Saison waren. Nehmt die beiden Satos her. Yukiya Sato hat zwei Weltcup-Springen in seiner Karriere gewonnen und springt jetzt nirgendwo rum. Keiichi Sato genauso. Und die dürfen trotzdem monatelang gefühlt da mitspringen, ohne dass sich irgendwas tut. Sorry, das habe ich nicht verstanden.
Ist es ja. Da aber vielleicht logistisch ein bisschen eine andere Nummer, wenn ich sage, ich tausche jetzt in Deutschland einfach einen aus, der fährt dann 300 Kilometer mit dem Auto und ist an der Schanze. Also ich weiß, was du meinst, ich bin da voll und ganz bei dir, aber ich glaube, da müssen wir kleine Abstriche machen, weil es logistisch mit Japan und Europa schon eine andere Geschichte ist.
Ja, gut, dann sagst du vielleicht nicht, okay, du tauschst jetzt von einer auf die andere Woche aus, aber dann sagst du zumindest, wenn du doch merkst, irgendwie einen Monat oder so geht da nichts, dann machst halt den Tausch vielleicht nach 6, 7 Wochen und nicht erst nach 12 oder so. Also
ja, bin ich dabei.
Bis in eine gewisse Flexibilität muss da der Verband auch drauf haben, dann musst du die Visa, du brauchst ja als Japaner, musst du sie vielleicht doch noch mal im Voraus irgendwie beantragen, einfach, dass du auch flexibler planen kannst. Aber es ist genau, also das Grundthema ist ja das gleiche, du hältst viel zu lange an Springern fest, wo du offensichtlich merkst, hey, da geht nichts voran, die müssten vielleicht mal raus. So, und auch da ist ja das Thema, so Nachwuchs, was ist denn in Japan Nachwuchs? Da sind das tatsächlich die 25-Jährigen, mit Ausnahme eines Renndi Kaido. Haben wir in der Saisonvorschau auch explizit erwähnt, auch völlig unter ferner Liefen gewesen, deswegen auch das ein Teil davon, warum ich beim Team Japan jetzt zum Rudi Völler geworden bin.
Ja, und ganz ehrlich, ich finde in Japan, da brennt komplett der Hut. Also ganz ehrlich, wenn Yoyo Kobayashi nicht wäre, dann ganz ehrlich, man muss zwar die nächste Saison nochmal abwarten, aber wenn das so weitergeht, dann könnte es echt sein, dass die in der Bedeutungslosigkeit irgendwo versinken. Und dass es dann, ich will jetzt nicht sagen, ein zweites Finnland gibt, aber die laufen echt Gefahr, dass es in diese Richtung geht. Sage ich jetzt mal ausgeklammert, Yoyo Kobayashi, der ja sowieso sein eigenes Ding macht. Die Frage, die ich mir halt auch stelle, ich glaube, Naoki Nakamura, der macht ja auch irgendwie sein eigenes Ding, weil er auch seinen Wohnsitz nach Österreich verlegt hat, glaube ich.
Ja,
Und
Bad
dann
Reichenhall
jetzt,
ist nicht ganz Österreich, lieber
ja,
Georg.
okay, an der Grenze, Bad Reichenhall, okay, fast Österreich, wurscht. Und dann hast du Jojo Kobayashi, der zwar eh so ein bisschen sein eigenes Ding macht, aber jetzt ist es halt auch offiziell, dass er ganz eigene Wege geht. Ich will da jetzt nicht zu viel reininterpretieren, aber ich finde trotzdem, dass es Raum lässt für Interpretation, nämlich, dass es vielleicht teamintern die Arbeit, dass die Springer mit der Arbeit, die es im Team verrichtet wird, nicht so zufrieden sind. Und ganz ehrlich, Renny Kaido und die Satos und wie sie alle heißen, boah, ganz, ganz schwierig. Echt, und das ist so schade, weil Japan gehört einfach in den Skisprungsport einfach sowas von mit dazu. Und es würde so wehtun, genauso wie es damals mit Finnland passiert ist, wenn sowas Ähnliches passieren würde. Hoffentlich ziehen die richtigen Schlüsse aus der Saison, um dass da wieder was kommt. Aber irgendwie fehlt mir jetzt im Moment so ein bisschen die Fantasie dafür, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, geht nicht nur dir so. Und es ist ja bei Ihnen auch so, dass Sie bei den Herren auch dieses Außereuropäische repräsentieren. Weil da ist ja sonst nichts. Also bei den Amerikanern sehen wir leichten Fortschritt. Es gibt mal einen Kanadier, der mit dabei ist. Aber außerhalb von Europa gibt es da im Endeffekt nur Japan. So. Und das finde ich schon krass. Und bei den Damen kriegt man es viel besser hin, in der Breite vor allen Dingen auch. Aber was in diesem Herrenteam, also diese Saison 2021, wo Kobayashi auch diese großen Probleme hatte, da hat diese Mannschaft 1000 Punkte mehr geholt.
Und es war Corona, die konnten nicht nach Hause.
So. Und da siehst du natürlich, was
Jetzt.
das Stündlein geschlagen hat, gell?
Ja, und jetzt wäre es ohne einen Heimweltkampf, wie gesagt, wäre gar nichts mehr gelaufen bei denen. Das ist schon.
Ja, da sind wir also mit der deutschen Mannschaft nicht alleine und exklusiv und auch in diesen Teamspringen, die hast ja schon gar nicht mehr zu den Medaillenkandidaten gezählt.
Okay,
Also
ja.
da war die Schweiz am Ende besser als Japan und ich glaube, das spricht Bände und sagt dann auch alles aus. Ja, gut, aber hey, gibt viel Arbeit, gibt viel zu tun und ich sehe, also meine Tendenz ist, das wird eine One-Man-Show. Die besteht aus Ryuyo Kobayashi. Man hat natürlich das Glück, dass er noch relativ jung ist und dass er den Sport noch auf sehr hohem Niveau sehr, sehr lange ausüben kann. Aber boah, der Unterbau ist natürlich eine schwierige Geschichte. So, okay, wollen wir wieder ein bisschen positiv werden und kommen zum Moment der Saison. Und ich fange an und mein Moment der Saison. Wir sehen ein Weltcup-Springen auf Matte. Das haben wir zum ersten Mal gesehen. Ist ein Moment, der so ein bisschen zum Nachdenken anregt. Wohin geht's denn? In welche Richtung bewegen wir uns? Und das ist eingebettet im ganz großen Rahmen. Wie entwickelt sich auch ein Wintersport? Und da ist es ein historischer Moment, ein Moment, den ich sportlich gelungen fand. Ich finde, dass man wirklich perspektivisch diese Option konkret angehen muss. Und da geht es nicht nur um einen Saisonanfang, da geht es auch um alles, was während einer Saison passieren kann, dass man der Realität ins Auge blicken muss. Es wird gerade wirklich, gab es einen sehr interessanten Beitrag am Rande der Weltcup-Berichterstattung, dass man wirklich auch inzwischen Matten entwickelt, die man das ganze Jahr über springen kann. Bisher ist es so, dass auf diesen klassischen Matten, um die springen zu können, auch im Winter muss erst ein Netz drüber gelegt werden, damit der Schnee haften bleibt. Und da entsteht eine neue Generation an Matten, da ist man sehr akribisch mit dabei am Arbeiten, dass du Matten hast, die im Endeffekt das ganze Jahr liegen bleiben können. Heißt, wenn kein Schnee ist, kannst du auf denen springen. Wenn es schneit, bleibt der Schnee trotzdem haften und du kannst mit bisschen Präparierung ganz normal deine Dinge austragen. Aber auf diesen anderen Schanzen mit den Matten, wo du Netze drüberlegen musst, damit der Schnee haften bleibt, wenn der Schnee weg ist, kannst du auf denen nicht springen, weil da die Netze drüber sind. So. Das heißt, wir werden vielleicht irgendwann in 10, 15 Jahren, wenn es vielleicht sogar hoffentlich nicht, aber who knows, wenn es bei der Hälfte, zwei Drittel der Weltcup-Springen gängig ist, dass man auf Matten springt, wird diese Saison, wird dieser Moment der Punkt, die Stunde null sein. Deswegen habe ich es ausgewählt.
Cool, soweit habe ich in dem Zusammenhang noch gar nicht gedacht, aber finde ich eine sehr gute Wahl. Ja.
Ich okay. Auch, ja. Luis, dann darfst du deine Wahl uns mitteilen, dein Moment dieser Saison.
Ja, ich muss sagen, ich habe mich mit der Kategorie tatsächlich am schwierigsten getan, weil nochmal alles Revue passieren lassen und so, aber unterm Strich, wenn du jetzt gerade auch diese Stunde null wieder erwähnt hast, würde ich mich dann dafür entscheiden, dass wir wieder einen Skisprung-Weltcup in den USA hatten. Weil Lake Placid als Ort, ich glaube, das macht ja schon was, gerade mit Wintersport-Traditionalisten. Man erinnert sich, hey, Olympia-Gastgeber, irgendwie USA ist einfach mal was anderes. So was Unkonventionelles. Vielleicht auch ein bisschen, ja, back to the old school, so. Und das finde ich, da habe ich, obwohl ich ja selber nicht dabei war, muss ich ja sagen, habe ich an dem Wochenende sehr viele Nostalgie-Schwingungen so gespürt. Ich find diese Anlage sehr, sehr cool, weil sie haben es geschafft, die auf Moderne zu trimmen und trotzdem ist dieser alte Charme noch da. Und das finde ich sehr, sehr cool. Und das ist einfach nicht so gleich gemacht zu vielem, was wir mittlerweile kennenlernen, so in der Skisprungwelt und auch was da an Stimmung war. So, eigentlich hätte es nur noch gefehlt, dass es wirklich wie in den USA klassisch üblich ist, so, dass die mit ihren Pickups vorfahren und dann Hubkonzerte veranstalten. So, das wäre vielleicht noch die Dimension gewesen, die dem Ganzen so die Krone aufgesetzt hat. Aber an sich hat mir das Event cool gefallen. Ich fand auch anders als viele, die TV-Übertragung fand ich cool. Coole Bilder, coole Anlage und ich hoffe, dass das weiterhin im Weltcup bleibt, weil wir haben es oft genug thematisiert, es ist ja irgendwo langweilig ist, wenn sich das ganze Ding weitestgehend in Mitteleuropa abspielt, du brauchst doch diese Märkte und ich glaube, in den USA ist da sehr viel Potenzial und ja, wie gesagt, hat mir gut gefallen, ich hoffe, dass das nur der Anfang ist.
On the Hill. Dieser Typ, ja, der dann immer gebrüllt, ja. Der ist sensationell, voll geil. Mega. Bin ich auch großer Fan von. Super, hat mir gut gefallen. Gute Wahl, Luis. Gerne, dein Moment.
Ja, und jetzt wissen wir auch, dass es sehr viele polnische Fans in Lake Placid gibt.
Ne? Absolut, ja.
Ich glaube, da waren ja 95% polnische Fans dort.
Das sind wie Urlauber in Deutschland. Egal, wo du Urlaub machst, irgendwelche Deutschen sind immer da. So, ja. Und so ist es mit polnischen Skisprungfans.
So, my turn. Ja, ich habe überlegt, ob ich was Sportliches nehme, habe mich aber dann doch dagegen entschieden. Mein Moment der Saison ist ganz am Ende und zwar bei einer Siegerehrung. Und zwar, ich glaube, alle, die das Weltcup-Finale gesehen haben, wissen jetzt wahrscheinlich schon, worum es hier geht. Finde ich, wie ich das gesehen habe, ich selber mal kurz Gänsehaut bekommen. Ich habe es leider nicht live verfolgen können, aber habe dann eben im Nachhinein die Bilder gesehen. Und zwar geht es darum, dass, wie ihr ja alle wisst, liebe Hörerinnen und Hörer, dass David Kubacki die Saison vorzeitig beenden musste, weil es seiner Frau sehr, sehr schlecht ging und die kurzfristig sogar mit dem Tod gerungen hat. Und eine extrem dramatische Geschichte, wo man echt nur alles Gute wünschen kann und rasche Genesung, dass das einfach alles wieder so wird, wie es vorher war. Und der David Kubacki seine Saison beendet hat, aber sein Kollege Anji Lanišek, der nicht mal sein engster Freund ist und nicht mal aus seinem Team ist, aber trotzdem an ihn denkt bei der Siegerehrung. Ich denk, es war bei der Gesamtwertung, der eine als Drittplatzierte in der Gesamtwertung eine Pappfigur von David Kubacki mit hochnimmt und diese zeigt und auch selbst den Zuschauern und der Öffentlichkeit zeigt, wie nahe den Kollegen im Skisprungzirkus das einfach geht. Diese wirklich sehr, sehr traurige Geschichte. Und es gibt ja diesen Hashtag Ski Jumping Family. Und an diesem Tag muss man ganz ehrlich sagen, ich glaube, an diesem Tag wurde dieser Hashtag Ski Jumping Family Da wurde gezeigt, dass das auch wirklich gelebt wird. Und das fand ich sehr, sehr berührend. Und ist für mich mein Moment der Saison, ja. Und mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen.
Ja, wir haben ja sehr ausführlich drüber gesprochen in der letzten Folge und ich bin sehr froh, dass du ihn jetzt genommen hast, Gernot, weil wenn du jetzt was anderes gehabt hättest, hätte ich mich geärgert, dass ich im letzten Moment davon auf meinen Moment umgeswitcht bin,
Ja.
weil das war bei mir auch ganz groß auf dem Zettel.
Gut, haben wir es unbewusst gut verteilt, gut aufgeteilt. So, sind wir bei der letzten Kategorie. Der Adler der Saison. Und ich bin jetzt so dreist und nehme meinen ganz vorne weg, weil ich habe im Moment der Saison auch an einen Moment gedacht. Ich mache ihn jetzt euch vor. Im Schneidersitz sitze ich nicht. Erling Haaland. Und ja, sonst immer so ein bisschen ja immer beim Adler und schauen wir ein bisschen auf die Underdogs und sowas. Aber ich kann diese Folge nicht durchgehen lassen, ohne das zu würdigen, was Halvor Egner-Granerud uns geboten hat. Alter Wahnsinn.
Hat er das bei dir bestellt? Weil wir hatten doch abgemacht nach der Tournee, er kriegt den nur noch auf Bestellung, den Adler.
Er hat's nicht bestellt, aber
Okay.
dieser
Wird trotzdem
Moment,
abgeholt. Okay.
dieses Bild,
Ja,
boah,
ja.
sitzt voll drin. Und ich glaube, jeder, der es gesehen hat und der jetzt kurz überlegt, der hat das Bild 100% vor Augen. Und wie es natürlich heutzutage so ist, da hieß es, ist das ein Arroganzanfall? Und oh, fliegt ihm das vielleicht um die Ohren? Und hier, ach, der war einfach vom ersten Tag bis zum letzten Tag so bei sich. Und der hat so Spaß gemacht aufs Skispringen. Und die Leistung in der Saison überragend, sensationell. Wir dürfen nicht vergessen, vor 2 Jahren kam er mehr oder weniger aus dem Nichts, gewinnt den Gesamtweltcup und das Jahr später war schwierig für ihn. So, da kommt plötzlich diese Flugkurve dazu, wo er dann immer nach rechts abgedriftet ist und man gerätselt hat so, oh, ist das ein One-Hit-Wonder? Wir haben ja mit ihm auch gesprochen und man hat jetzt viel auch über ihn so gehört. Dieser Ehrgeiz, den er hat, der kann natürlich dich auch irgendwie lähmen und blockieren. Und dass er sich es geht super weit nach oben, mehr oder weniger aus dem Nichts, dann hat er wirklich Probleme und sich daraus so herauszuarbeiten. Wahnsinn. Allergrößten Respekt. Und es ist nicht nur das Sportliche, es ist auch alles, was die Thematik um das Skispringen angeht. Er war der Erste, als die Thematik aufkam in Vikersund. Yuki Ito, sie soll Ski fliegen. Let Yuki fly. Ja, wer war denn der Erste und mit der einzige männliche Skispringer auf Twitter, der das Ding sofort rausgehauen hat? Der sofort gesagt hat, lass sie fliegen. So. Was ich wahrscheinlich nie vergessen werde, in Bischofshofen, Pressekonferenz, er gewinnt die Vier-Schanzentournee, ich gehe zu ihm hin, gratuliere ihm. Er sagt Danke und sagt, ja, aber weißt du, was mich aufregt? Dass es jetzt wieder keine Tournee für die Damen gibt. Mann, regt mich das auf. Und ich so, ey, Halvor, du hast gerade die Vier-Schanzentournee gewonnen. Das war dein großer Kindheitstraum. Ja, und an was denkt er? Ja, er denkt halt an die anderen und sagt so, ja, das wäre doch, ja, das ärgert mich jetzt und so weiter. Und das war einfach so ein Moment, so, wow, krass. Wie bodenständig ist er denn? Also wie angekommen in der Realität ist er und ja, sportlich über allen Zweifel erhaben in dieser Saison und alles, was zu diesem Gesamtpaket dazugehört, ja, er muss es nicht bestellen, er kriegt es auch ohne Bestellung. Er ist mein Adler dieser Saison. Gernot, wer ist denn deiner?
Rate mal.
Der Krafti.
Der
Oder
Krafti.
Krafti oder Tschofenik?
Stefan Kraft. Also die drei Podestplätze von Daniel Tschofenik in allen Ehren. Auch einen super Entwicklungsschritt gemacht, der Daniel Tschofenik in dieser Saison. Gezeigt, dass er, denke ich, für ein Siegversprechen ist für die Zukunft und in der Gegenwart schon ein Topspringer sein kann und eben für einen Podestplatz gut ist. Aber, Verzeihung, Stefan Kraft, seine Saison finde ich, ja, überragend. 17 Podestplätze, Von Anfang bis zum Ende immer auf der Höhe, immer abgeliefert. Jetzt hält er bei 98 Podestplätzen. Ich glaube, 108 sind es von Janne Ahonen. Also es fehlen ihm noch knappe 10 also fehlen ihm genau 10 in der ewigen Bestenliste. Wenn er so weitermacht, dann holt er die sogar schon in der nächsten Saison. Es sind tatsächlich 108, habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Ja, ich finde es halt immer wieder bemerkenswert. Ich werde nicht müde, das zu betonen, dass er einfach über so viele, viele Jahre jetzt schon dieses Zugpferd ist in der österreichischen Mannschaft und immer noch der Beste. Und dass das, auch wenn er irgendwann mal kurz eine Schwächephase hat oder mit dem Rücken Probleme hat, er kommt trotzdem wieder zurück. Er ist mental brutal stark. Was finde ich auch eine seiner größten Stärken ist, ist einfach seine Gelassenheit. Das merke ich in den Interviews. Er ist einer, wenn es mal nicht so für ihn läuft, dann ist er der Letzte, der die Schuld bei jemand anderen sucht. Auch wenn es gut, Lillehammer würde ich jetzt mal ausklammern, weil das war, finde ich, schon sehr unfair. Aber wenn es im Rahmen ist und er schlechten Wind hat, dann ist er trotzdem einer, der bei fragwürdigen Entscheidungen sagt, okay, mei, es kommt wieder zurück, die Saison ist lang und das gleicht sich irgendwann aus. Ja, ich will nicht sagen, er ist allein dafür verantwortlich, dass man den Nationencup gewinnt, aber er ist natürlich, sage ich jetzt mal, der Schlüssel zum Erfolg. Und ich denke auch, dass er die Raw Air hätte gewinnen können, wenn das in Lillehammer nicht gewesen wäre, weil ich glaube, genau dieser eine Sprung ist letztendlich auch der Unterschied bei den Punkten. Aber, mei, da will ich mich jetzt gar nicht zu lang damit aufhalten. 5 Siege, 6 zweite Plätze, 6 dritte Plätze macht in Summe 17 Podestplätze. Und für mich ist es überhaupt, auch wenn er den Gesamtweltcup jetzt nicht gewonnen hat, ist es trotzdem eine der konstantesten Saisons von ihm überhaupt. Und der ist aber schon seit 10 Jahren dabei. Genau. Und deswegen ist er für mich der Adler der Saison. Klar hätte ich jetzt auch den Halvor nennen können, aber für mich ist es Stefan Kraft.
Ja, und er ist halt auch genau das Zugpferd, das du brauchst. Und da können im Hintergrund die anderen auch viel ruhiger arbeiten, weil auch der mediale Druck, muss ich dir nicht erklären, Gernot, ist natürlich in Österreich riesig. So. Wenn du einen hast, der dir regelmäßig immer liefert, der auch in den Teamspringen dein absolutes Zugpferd ist, auf den du dich immer verlassen kannst, das macht's für eine gesamte Mannschaft so viel einfacher. Aber diesem Druck standzuhalten, das ist extrem schwierig. Und das war oft bei ihm, dass es halt Phasen gab in der Saison, aber diese Saison war vom ersten bis zum letzten Tag wirklich stark.
Ja, und er hat auch in dieser Saison wieder bewiesen, dass sein Sprung, seine Grundtechnik ganz einfach auf allen Schanzen funktioniert, auf allen Schanzenprofilen. Das
Voll.
finde ich total beeindruckend. Was mir jetzt noch so spontan einfällt zu seiner Saison war ebenfalls am Kulm beim Skifliegen. Das war, soweit ich weiß, nach Sapporo das Wochenende. War das Skifliegen am Kulm, Reisestrapazen etc. Kraft war krank. Und aber natürlich, wen wollen die Leute sehen? Logisch, Stefan Kraft. Und hat es dann irgendwie mit viel Tee und Neocitran irgendwie geschafft, dass er dabei ist. Und absolviert super Wettkämpfe. Weil er mit Leib und Seele dabei ist, weil er Skispringen lebt und liebt und weil er ein Top-Athlet ist. Und wenn er so weitermacht, dann ganz ehrlich, dann wirklich fällt diese Marke von Janne Ahonen schon in der nächsten Saison. Ich kann mich erinnern, er hat ganz am Anfang die Marke von Gregor Schlierenzauer eingestellt und da ist er schon wieder meilenweit entfernt. Also bei den Podestplätzen jetzt. Und ja, brutale Saison. Er hat ja gesagt, er geht jetzt auf Weltreise. Ich glaube, er irgendwie 6 Wochen geht er jetzt mal auf Reisen. Krafti, wenn du jetzt die Flugshow hörst, du hast dir das redlich verdient. Flieg,
Absolut.
soweit es geht, ja.
Genau.
Flieg, soweit es geht, ja.
Und so viel es geht. Super. Und Ich will noch um die österreichische Saison, die extrem stark war. Also ich hatte als Überraschung der Saison auch noch als Joker, so als Backup, die Dominanz und den Vorsprung der österreichischen Herren aufgeschrieben. Mit der Dominanz hatte ich so nicht gerechnet. Also wirklich extrem bemerkenswert, was man da im Kollektiv auch hingekriegt hat. Und ich will, um die österreichische Saison rund zu machen, noch einen Ehrenadler der Saison verteilen. Garmisch-Partenkirchen, Bischofshofen, Zakopane, am Kulm, das nächste Mal am Kulm, Planitzer, das nächste Mal in Planitzer, 7-mal Platz 5 für Jan Hörl. Ja, das ist mir im Gedächtnis geblieben.
Er hat den 5. Platz echt abonniert.
Der hat ihn abonniert.
Österreichischer Maček-Kot. Ja.
Klasse. Super. Okay, also hier gibt es noch einen Ehrenadler, den ich verteile, aber viel hochwertiger ist natürlich der letzte Adler der Saison, den wir vergeben, und den vergibt der liebe Luis.
Ja, und der tanzt zumindest, was so Thematik Podestplätze, Siege, große Titel angeht, ein bisschen aus der Reihe, aber ein Ort oder ein Name, der jetzt schon sehr oft gefallen ist, spielt auch bei meinem Adler eine große Rolle, nämlich der Kulm. Da ist nämlich ein Mann als erster Mann seines Mannes über 200 Meter geflogen. Er hat diesen nationalen Rekord mittlerweile auf 213,5 Meter verbessert. Er ist am Kulm erst der zweite Vertreter seines Landes geworden, der in die Weltcup-Punkte gesprungen ist. Er ist zudem der erste Springer seines Landes, der ein COC-Springen gewonnen hat. Er ist der erste Springer seines Landes, der im Finaldurchgang eines WM-Einzels stand. Und das gleich zweimal in Planica. Kurz gesagt, ein Mann, mit dem man vor der Saison nicht wirklich rechnen konnte, dem man aber wirklich jeglichen Erfolg absolut gönnen konnte und für den sich in Planica sehr, sehr viele Menschen gefreut haben und extrem viel mit ihm gefeiert haben. Und das ist Jewgen Marusiak. Wenn man mal die politische Situation in der Ukraine außen vor lässt, einfach ein Springer, der sicherlich großes Talent hat, aber rein, was so das Drumherum, so die Möglichkeiten, die er zur Verfügung hat, seinen Lieblingssport auszuüben, mit sehr begrenzten Mitteln zurechtkommen muss. Und was er daraus gemacht hat in dieser Saison, das ist wirklich aller Ehren wert. Seine Möglichkeiten maximiert, irgendwie immer noch in der Lage gewesen, einen draufzusetzen, weil tatsächlich seine besten Saisonergebnisse hat er bei der WM geholt. Also wirklich im größten möglichen Scheinwerferlicht, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und ich bin ja großer Formel-1-Fan, da fiel mir sofort der Vergleich dazu ein, hey, das wäre es ungefähr so, als ob Minardi plötzlich regelmäßig WM-Punkte geholt hätte seinerzeit. Erinnert sich vielleicht der ein oder andere dran. Also wirklich chronisches Hinterbänkler-Team, Vorjahresmotoren, ganz katastrophal. Aber er hat es geschafft, mit totaler Hingabe, mit totalem Fleiß, ein Quäntchen Glück, wirklich tolle Ergebnisse einzufahren. Das hat mich in der Saison sehr berührt und kann euch sagen, der hat in Planica auch die Sau rausgelassen. Und das fand ich wirklich sehr, sehr schön zu sehen, dass er es dann doch irgendwo geschafft hat, das zu vergessen, was in seinem Land gerade passiert. Und genau das macht ja die Leistung, die er geholt hat, eigentlich noch umso wertvoller, umso bemerkenswerter, weil er es ja auch in den sportlichen Entscheidungen offenbar geschafft hat. So, und das waren für mich genug Gründe zu sagen, hey, der Junge hat sich's absolut verdient. Und ja, deswegen gibt's von mir diese Auszeichnung.
Glaube ich, ist alles zugesagt, absolut verdient und berechtigt. Jetzt haben wir von euch da draußen noch ein paar Namen, Teams, die ihr sehr positiv gesehen habt, die also in dieser Kategorie in ihrem ursprünglichen Sinne natürlich auch berechtigt gewesen wären. Dadde und Sera haben das Schweizer Team hervorgehoben, wo wir gerade hinten raus dann auch echt schöne, positive Entwicklungen gesehen haben. Mir reicht's aber für eine ganze Saison noch nicht. Da finde ich das in Summe mehr kommen will. Ich traue dem Braten auch noch nicht. Wie wird sich diese Geschichte entwickeln? Positive Ansätze haben wir deutlich gesehen. Und ich hoffe, dass dieser Trend so weitergeht, weil eine stärkere Schweiz, eine prominentere und konstant vertretene Schweiz, würde, glaube ich, diesem Skispringen-Zirkus, wie er so schön genannt wird, sehr, sehr gut tun.
Ja, eins noch dazu. Das ist Also das Team an sich ist, glaube ich, gar nicht so schlecht aufgestellt. Es ist jetzt nur die Frage, was passiert im Umfeld, weil Ronny Hornschuh als Cheftrainer ist weg, Bernie Schödler als Disziplinverantwortlicher ist auch weg, das Trainerteam logischerweise auch. Das heißt, da wird sich jetzt im Hintergrund komplett neu aufgestellt und es ist halt die Frage, ob der Zeitpunkt dafür jetzt so glücklich ist, nachdem es jetzt gerade nachdem bekannt wurde, dass Hornschuh aufhört, die Sache eigentlich so richtig ins Rollen gekommen ist. Und deswegen teile ich deine Skepsis, lieber Tobi.
Gut, okay. Findet ihr, dass die US-Boys in der Kooperation mit den Norwegern, dass sich das schon bemerkbar gemacht hat? Fragt der Dattel. Punktuell.
Ja, also wenn du das hervorheben möchtest, dass sich die Kooperation ausbezahlt hat, würde ich es tatsächlich eher bei den Frauen hervorheben als bei
Ja,
den Männern.
voll. Okay, auch das behalten wir im Auge. Und Kooperation, es wäre zu einfach, wenn man sagt, ach, wir gehen eine Kooperation ein und ein, zwei Jahre später springen wir selbstverständlich da in der Weltspitze mit. So einfach ist es halt nicht. Ihr wisst, Spitzensport hat sehr, sehr viel mit Strukturen und mit kontinuierlichem Aufbau zu tun. Der Romain hat noch gefragt, habt ihr schon solche Big Four, also die meint die Top 4 in der Gesamtwertung, gesehen? Ich habe mir mal, hab die letzten Jahre mal durchgeklickt, also die Top 4 haben diesen Laden schon echt stark dominiert. Das hatten wir in den letzten Jahren, hatten wir solche Abstände, eigentlich nicht.
Nee, also wäre mir jetzt auch nichts auf oder eingefallen. Ich hätte es
Genau.
ja für diese Saison hätte man es ja auch nicht für möglich gehalten, wenn man ehrlich ist,
Ja,
oder?
voll, voll. Genau. Gut, okay. Schau mal ganz kurz, weil es meiner Meinung nach sehr auffällig, sehr unprominent besetzt ist, ohne denen jeweils zu nahe treten zu wollen, auf diejenigen, die zurückgetreten sind. Zene Preots hat vor der Saison schon aufgehört. Über ihn haben wir in der letzten Folge viel gesprochen. Philipp Sakala, Anders Vanemel, Stefan Hula während der Saison und mit Tilen Bartol und Bor Pavlovcic zwei Slowenen nach der Saison. Gibt's von eurer Seite aus irgendeinen, zu dem ihr noch was loswerden wollt?
Naja, Vanemel, sicherlich der prominenteste und auch erfolgreichste von denen. Muss ich jetzt aber auch dazu sagen, hatte schon seine Gründe, dass wir von Skispringen.com tatsächlich nur zu seinem Karriereende einen Artikel gemacht haben, außerhalb von den Namen, die du jetzt schon genannt hast, weil, ja, ich meine, Hula, so ein verlässlicher vierter, fünfter Mann in Polen, aber jetzt auch nie die großen Bäume ausgerissen. Bei Bartol fand ich es irgendwo absehbar, dass er irgendwann sagt, okay, Dankeschön, das war's jetzt. Bei Bor Pavlovcic bin ich mir nicht sicher, ob wir erfahren haben, wie gut der eigentlich war oder hätte sein können. Also ich glaube, da wäre schon noch was gekommen, aber ebenso wie bei Zene Preots finde ich es nachvollziehbar, dass er dann sagt, hey, das war's dann jetzt. Ja, und Philipp Sakala, großer Nachname, aber nicht ein Weltcup-Punkt und ich glaube, damit ist dann auch alles zu ihm gesagt.
Absolut, absolut. Date fragt, ob die Gerüchte, dass Mika Koyunkoski das Amt in Finnland übernehmen könnte, stimmen.
Oh, muss ich jetzt hier Fabrizio Romano spielen? Ich gebe dem Gerücht genau 0% Chance. Ich sage, das wird nicht passieren. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, ob da irgendwelche Altvorderen gesagt, mal alle finnischen Trainer durchgegangen sind, die sie so kennen. Aber ich sage, nein, das wird nicht passieren.
Not true,
Not
würdest du
true,
also.
ja, oder?
Wunderbar. Okay, jetzt noch
Das ist aber
zwei.
nicht der Romano, das ist der Christian Falk von der
Ja,
Bild-Zeitung.
Mr.
Der
True.
deutsche Fabrizio Romano,
Genau,
weißt
richtig.
du?
Nein, nein, über den will ich hier nicht sprechen. So, der Luki sagt noch, Flop der Saison, die FIS-App, die zu oft fehlerhaft ist und die auch so wahnsinnig oft ausfällt. Luki, ich fühle
Ja,
da
feel you,
jeden.
Bro.
Ja,
Ist
alles.
auch eine gute Choice,
Ja,
Doktor.
sehr gute Choice, absolut.
Ja.
Und er fragt noch, was haltet ihr vom neuen ÖSV-Logo? Lieber Gernot.
Boah, ich sag dazu nichts. Kein Kommentar. Nein. Was soll das sein, frage ich mich. Der ÖSV will neue Wege gehen und Aber was soll dieses Logo darstellen, macht das außer auch anhand Chaos? des Logos. Ich finde, jeder kann sich selbst ein Bild davon machen, seine Meinung dazu bilden. Ich glaube, jeder erkennt, dass es was Neues ist, dass es ein Versuch ist, mit einer Vision in die Zukunft zu gehen. Und ja, der eine mag es besser finden, der andere schlechter.
Ja, ich befasse mich mit Logos nicht. Für mich zählt die sportliche Leistung und
Genau.
damit.
Ich kann euch jetzt schon mal was versprechen. Ich habe nämlich mir einen roten Buntstift gekauft und in einer Woche fahre ich zu meiner Familie nach Hause und ich habe einen Neffen, der ist 3,5 Jahre alt. Und dem werde ich diesen roten Buntstift in die Hand drücken und würde sagen, Lucky, mein Freund Lukas, du darfst gerade Striche malen und du darfst 15 gerade Striche malen. Mal die mal mit diesem roten Buntstift. Und dann bin ich mal gespannt, was mein kleiner Neffe da zeichnet. Aber ich glaube, es könnte dem ähnlich kommen, was wir da jetzt als neues ÖSV-Logo gesehen haben, oder?
Ist das jetzt ein Leak, dass er das Logo designt hat?
Nee, 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 nee. Ich werde euch das
Okay.
Alternativlogo dann
Ja, okay.
vom dreijährigen Lukas präsentieren.
Wenn uns das besser
Oder
gefällt, nehmen wir das für unsere Social-Media-Auftritte, ja.
ist der Tobias einfach nur ein Kulturbanause und
Naja, das sind wir ja alle gerne.
sieht die Kunst nicht bei diesem Logo?
Ja,
Das
gut.
kann natürlich
Gut.
auch sein.
Ja.
Kann auch sein, auf jeden Fall. Ich
Ach.
werd das anfertigen lassen und dann mit euch auch über
Ganz
Social.
ehrlich, wenn der Griechmeier die Streif runterfährt, ist ihm wurscht, wie das Logo
Ja,
vom
freilich.
ÖSV ist.
Ja, freilich.
Also zu viel Bedeutung sollte man dem Ganzen, finde ich, nicht geben. Er hat
Sollte
uns
man
doch nur
nicht,
nach unserer Meinung gefragt,
aber
Mensch.
ganz ehrlich, also ich habe auch erst mal gedacht, so, was ist denn da los? Okay, gut. Jetzt haben wir im Endeffekt alles zur Saison von euch da draußen noch abgearbeitet. Tippspielauswertung haben wir die, Luis?
Logisch.
Logisch, bitte, trag vor.
Ja, nur noch um euch in Erinnerung zu rufen, wir haben ja getippt, Gesamtweltcup und Nationencup Herren und Damen Einzel, plus eine Bonusfrage, falls es Punktgleichheit geben sollte. Die Bonusfrage kann ich an der Stelle auflösen, weil wir sie nicht gebraucht haben. Es gab 15 verschiedene Siegerinnen und Sieger und das hatte keiner von uns getippt. So, ja, dann gehen jetzt die ersten Grüße raus nach Eilenburg an unsere liebe Uli, die tatsächlich, obwohl sie bislang ja als Tippgöttin bei uns in die Geschichtsbücher eingegangen ist, den letzten Platz belegt hat. Sie hat bei den Herren einen mageren Punkt geholt und bei den Damen drei. Das heißt, es sind nur vier geworden, damit der vierte Platz. Einen Punkt besser, Kollege Clement mit Bronze, 3 Punkte bei den Herren. Und zwei bei den Damen. Die 3 Punkte bei den Herren gab es für Stefan Kraft auf Platz 3, Slowenien als Erster im Nationencup und Österreich als Dritter. Auch ein Skandal, dass ein Österreicher überhaupt Österreich nicht auf Platz 1 tippen darf. Also ich finde, da sollte nochmal nachgeforscht werden, ob das denn so in Ordnung geht. Lieber Tobi, ich darf dir gratulieren zu Platz 2 mit 8 Punkten. Ganze 6 bei den Herren. Auch du hattest Stefan Kraft auf Platz Nummer 3 im Einzelweltcup. Du hattest Österreich auf Platz 3, auf Platz 1 im Nationencup, was natürlich goldrichtig ist. Und dazu noch Slowenien und Norwegen auf Platz 2 und Platz 1. Bei den Damen hast du 2 Punkte geholt. Ich schaue gerade nach, wodurch. Ah, Österreich und Deutschland auf den Nationencup-Plätzen 2 und 3. Und der Esel nennt sich in dem Fall zuletzt. Das bin nämlich ich. Ich habe 9 Punkte gesammelt. 6 bei den Herren, 3 bei den Damen. Die 6 gab es für tatsächlich 2 komplett richtige Nationencup-Tipps, Österreich und Slowenien auf Platz 1 und Platz 3. Plus 3 Punkte bei den Damen, nämlich durch Katharina Althoffs auf Platz 3, Österreich auf Platz 2 und Deutschland auf Platz 1.
Da könnte man ja am Ende fast sagen, Qualität setzt sich am Ende dann doch durch. In dem Fall, oder?
Lass ich unkommentiert so stehen.
Er genießt es, Leute. Wir sehen ihn
Ja,
gerade über unseren Videochat. Er
das
genießt
erlaube ich
es.
mir jetzt mal, ja.
Herzlichen Glückwunsch, Luis. Sei dir
Ja,
vergönnt.
sage ich auch.
Hast du gut gemacht. So.
Congratulations.
Congratulations. Dann würde ich mit einer kurzen Hausmitteilung, wie man so schön sagt, diese Folge dann auch für heute zumachen. Also, ihr Lieben. Das war unser Saisonrückblick, die letzte Folge. Vielen Dank für die Einsendungen da draußen. Es wird sich bei uns jetzt ein bisschen was ändern, wie genau wir in der nächsten Saison daherkommen. Wir haben schon Ideen, aber ihr werdet es dann entsprechend hören und mitbekommen. Aber eines ist klar und es wird euch nach dem Intro auch nicht mehr so groß überraschen. Und ja, ich glaube, es ist nicht mein Job, das zu verkünden, sondern derjenige, den es betrifft, und der die Entscheidung getroffen hat, die so viel vorneweg, Luis und ich voll und ganz verstehen und nachvollziehen können und da auch unterstützen. Der darf es euch selber mitteilen.
Ja, genau. Ich habe mich nach vielen, vielen Jahren dazu entschieden, was Neues zu machen und gebe hiermit meinen Wechsel zu Real Madrid bekannt. Nein, Spaß. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe es ja eingangs schon erwähnt und euch kurz erklärt, warum ich in den letzten Wochen nicht mehr mit dabei war, weil sich beruflich bei mir einiges getan hat und ich ganz einfach nicht mehr diese Zeit hatte, die Skispringen-Wettbewerbe so zu sehen, so zu konsumieren, um letztendlich dann auch eine fundierte Analyse darüber zu machen. So, jetzt ist es so, dass ich mir natürlich auch Gedanken gemacht habe und muss ganz einfach sagen, es sieht aktuell nicht so aus, als dass ich in der nächsten Saison viel Zeit habe, um regelmäßig die Wettbewerbe zu schauen. Ich werde natürlich so gut es geht die Wettbewerbe verfolgen, aber ich werde am Wochenende oft auch mit anderen Sportarten eingedeckt sein. Das liegt ganz einfach daran, dass ich bei meinem Arbeitgeber bei Servus TV auch im Wintersport, ich will jetzt nicht sagen, eine wichtige Rolle spiele, aber da einiges zu tun haben werde im kommenden Winter und das nicht nur im Skispringen, sondern auch viel im Skialpin und da auch sicher das eine oder andere Wochenende unterwegs sein werde und habe mich deshalb dazu entschieden, nicht mehr Host zu sein der Flugshow, sprich, es ist ab sofort dann nicht mehr der deutsch-österreichische Podcast, weil mir die Zeit ganz einfach fehlt. Und ich habe es auch eingangs schon erwähnt, dass ich in den letzten Wochen nicht dabei war. Das hat nichts damit zu tun, dass ich keine Leidenschaft mehr habe für diesen Sport. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Nur, ihr wisst ja auch, das, was wir hier machen, ist ein freiwilliges Projekt, das auch zeitintensiv ist, vor allem in den Abständen, in denen wir Sendungen produzieren. Ich glaube, das merkt ihr ja auch, weil wir versuchen ja jetzt mittlerweile seit 3 Jahren, beziehungsweise wir beschließen jetzt die dritte Saison, versuchen wir euch so oft wie möglich nach den Wochenenden auch Rückblicke zu liefern. So, und genau, das ist der Grund, nichts anderes. Der Tobias, der Luis und ich sind weiterhin befreundet. Es gab keinen Streit und nichts. Es liegt einfach nur daran, dass der Gernot nicht mehr so viel Zeit hat und dass sich das in der Flugshow jetzt ändern wird, wie genau hat der Tobi eh schon gesagt, aber dass ich dann ab sofort kein Host mehr bin. Aber das kann ich euch auch schon versprechen, es wird sicher nicht mein letzter Auftritt in der Flugshow gewesen sein. Und ja, ich würde trotzdem jetzt sagen, wir blicken einer rosigen Zukunft entgegen, weil die beiden Herren, der Luis und der Tobi, sind weiterhin Feuer und Flamme dafür. Und wie ihr ja auch mitbekommen habt, haben wir mit der Ulrike Gressler, einer ehemaligen Weltklasse-Skispringerin, Verstärkung bekommen. Und deswegen ja, wird es mit der Flugshow wie gewohnt qualitativ hochwertig weitergehen. Da bin ich mir sicher. Und genau, damit ist eigentlich soweit alles gesagt. Ich spare mir jetzt die Danksagungen an Tobias und Luis, das mache ich dann privater Natur. Genau.
Genau, und du hast ja auch gesagt, man wird dich hier hoffentlich noch das ein oder andere Mal hören. Also kein Grund jetzt den großen Abgesang und die große Abschiedszeremonie abzuhalten. Nichtsdestotrotz, vielen, vielen Dank. Auch mit dank dir ist dieses Projekt gestartet und auch das, was es heute ist. Und wir werden dich natürlich schmerzlich vermissen als Host, als Co-Host, aber die Umstände vollstes Verständnis und deswegen ohne großen Abgesang. Danke schon mal dafür, lieber Gernot. Danke für heute. Ich kann jetzt leider nicht sagen, Gernot, danke für die wöchentliche Begleitung in dieser Saison. Ja, das spielt's leider nicht, mein Lieber. ganz
der klassische Tobi. Mit, ja, einer Spitze, mit einer Spitze hat der Podcast begonnen und mit einer klar. Spitze.
Na freilich. Ja. Kann ich mir auch nicht nehmen lassen. Aber dem Luis möchte ich herzlich danken, weil seit Saisonbeginn, du warst tatsächlich in jeder Folge hier mit dabei, Luis. Und ja, ich schätze es sehr und fand's eine coole Saison. Finde, dass wir das gut gemacht haben, auch wenn es uns manchmal genervt hat. Aber mein lieber Luis, auch für dich gibt's eine Spitze. Ich bin jetzt wirklich mal froh, dass ich dich jetzt mal 6 Wochen nicht über Zoom sehen muss, mein Lieber.
Das geht mir tatsächlich genauso. Ich wäre an deiner Stelle aber auch froh, wenn ich nicht das Gesicht jetzt längere
da
Zeit.
Da geht's nicht um deine äußere Erscheinung, aber okay. Ich glaube, wir sind beide müde. War eine lange Saison und die machen wir jetzt zu.
Ja, ich ist tatsächlich jetzt so allmählich tritt so diese Leere ein, die man nach der Saison hat. Aber natürlich möchte ich die nicht zumindest in dem Sinne überspielen, dass ich mich auch bei dir herzlich bedanken möchte, lieber Tobi. Obwohl wir jetzt doch viel Negatives gefunden haben, zumindest die Flugshow-Saison an sich hat mir immer riesig getaugt. Und ich denke, sonst hätten wir das Programm so in der Form auch nicht durchgezogen, auch angesichts der Umstände mit Sonderfolgen während der Tournee und während der WM auch nicht zu vergessen. Also es war echt ein krasser Umfang, den wir gefahren haben. Aber umso schöner natürlich, dass das Projekt weiterhin bei euch sehr gut ankommt. Und wir haben es tatsächlich auch geschafft, mit Ende der Saison 800 Follower bei Instagram zu knacken. Das ist auch eine schöne Hausnummer, die wir zum Schluss noch erreicht haben. Und ich denke mal, so kann man sich jetzt in die Skisprungferien auch verabschieden.
Das können wir, das werden wir. Vielen, vielen Dank an euch da draußen für die Beteiligung auch in dieser Saison. Also klar, wir organisieren, schneiden, veranstalten das Ganze, aber es kommt viel Input von euch da draußen und ihr habt richtig Bock auf Skispringen und seid ganz wichtiger Teil dieser Sendung. Deswegen gebührt da euch natürlich auch ein fetter Dank. Wir werden jetzt aber erstmal, wie gesagt, ein paar Wochen Pause machen, melden uns dann irgendwann wieder. Ihr werdet sehen, versprechen können wir noch nichts. So, und ein letztes Mal als Host. Er hat das Motto erfunden. Und ein letztes Mal als Host, Gernot, du weißt, trotz aller Spitzen habe ich dich ja eigentlich wirklich lieb. Und deswegen darfst du jetzt ein letztes Mal als Host die magischen Worte verkünden.
Ja, danke schön, dass mir zum Abschluss diese Ehre nochmal zuteil wird. Ja, ich möchte mich auch bei euch bedanken, liebe Hörerinnen und Hörer. Eine schöne skisprungfreie Zeit. Genießt das, passt auf euch auf. Und jetzt sage ich es wirklich, fliegt's, soweit's geht's. Und tschüss.